Ja, dann wollen wir gleich, mit einer bisschen Verspätung beginnen. Also, schön, dass ihr gekommen seid und wir wollen das fortsetzen, was wir schon letztes Jahr begonnen haben, eben die uranische Weltenwende und im Spezielleren wollen wir das Wassermann-Zeitalter und die ganzen Eigenschaften, Charaktereigenschaften ein bisschen herausarbeiten. Wir haben ja schon einige Vorträge gehabt, auch wo auch das Heißer-System besprochen wurde. Aber ich möchte jetzt da beginnen, eigentlich mit was anderem oder einsteigen, weil es da viel Ungeklärtes gibt und eigentlich in der gesamten Vorstellungswelt der Astrosophen oder Astronomen und so weiter keine Klarheit gibt, was überhaupt der Zeitalter ist und worüber wir überhaupt sprechen. Denn es gibt ja viele auch Bücher, nicht viele, doch einige, wo jemand zwar gewisse Eigenschaften der Zukunft beschreibt oder erahnen möchte, aber der Kontext, der zeitliche, das geht immer daneben. Also man weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert mit den Weltenjahren, mit den Kulturperioden. Nicht von Kulturperioden spricht ja nur Rudolf Steiner. Aber also da gibt es eigentlich keine Klarheit. Und das ist, hat aber sehr, sehr weitreichende Folgen, wenn es da keine Klarheit gibt, worum es eigentlich geht. Jetzt möchte ich das noch einmal versuchen. Das ist mir kompliziert darzulegen, weil das, ja, wir brauchen das Fundament. Also wenn wir überhaupt die früheren Zeit hernehmen, so in speziellen bis zur vierten vierten ägyptischen Dynastie, so waren diese Ägypter, die waren ja diese Götterpriester aus dem Orakelstädten der Atlantis. Und Orakelstädte ist etwas sehr Einfaches. Es ist via Telefonverbindung direkt. Man wählt eine Nummer und ist beim Planetenvorsteher. Warum? Denn wir waren in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Notsituation, waren wir eigentlich so Untermieter auf den Planetensphären, weil die Erde war teilweise sehr hart. Das war diese Zeit, wo die Sonne und der Mond noch ein Planet war, aber noch nicht getrennt. Und da gab es eine starke Verfestigung, sodass der Mensch dann nicht eben nur die Stärksten konnten überhaupt noch auf dieser harten Erde.
Du meinst Mond und die Erde.
Mond und die Erde, bevor die auseinandergegangen. Also Entschuldigung, Mond und Erde. Und bevor sie sich getrennt haben, mussten wir ausweichen. Und zwar teilweise in die Venusphäre, teilweise in die Marssphäre. Und das hat den Menschen natürlich auch innerlich geprägt. Und in weiterer Folge kam es dann zu diesen Seelengruppenbildungen, den sogenannten Rassen. Aber in der atlantischen Zeit hat man natürlich eine direkte Auskunft von diesen Planetenvorstehern erhalten, denn die Planeten selber, wenn wir überhaupt von Planeten sprechen, dann meinen wir nicht die fixen Körper, sondern die Planetenwesen, die sind unsichtbar. Die fixen Körper sind eine Art luziferische Verfestigung, die so Licht ausstrahlen, aber eigentlich nicht zur Planetenwirksamkeit gehören. Sie sind Exemptionen der Planetenwirksamkeit. Wie Rudolf Steiner das sagt, es gibt also eine Zeichnung von ihm, die ist, glaube ich, da auch erinnern. Nur damit man sich eine Vorstellung machen kann, wie man Rudolf Steiner das auch sieht, dass da eben dort, wo der Planet ein Körper ist, ist keine Geistigkeit, das ist so eine Ausnahme. Also gerade gegen das, was wir allgemein glauben, so hat das Rudolf Steiner auf den Tafeln gezeichnet. Also so.
Mhm. Das ist der Planet.
Das ist der Planet, immer sie gehört nicht zum Planeten, zur Planetensphäre. Denn die Planetengeister sind ja sehr hohe Geister, je nachdem welcher Planetensphäre, und es ist eine Analogie zu uns gebracht, dass wir überhaupt von Planeten sprechen können, weil wir die Planetenwesen nicht direkt erleben. Und in dieser alten atlantischen Zeit haben wir eben einen direkten Zugang gehabt. Jetzt sind also dann diese Pharaonen, diese Götterpriester dann ausgewandert, so wie andere Völker auch, vor allem dort, wo es hoch war, wo man vermuten konnte, dass die Atlantis, die immer mehr gestiegen ist, die Oberfläche des Meeres, wo die Überschwemmungen nicht hinkommen, und das war vor allem noch in den Himalaya und bei den südamerikanischen Indianern nach oben. Es war eine ganz einfache Überlegung. diese Menschen, also bis zur vierten Dynastie im Besonderen, die hatten eine klare Schau in die geistige Welt. Also drum Telefonverbindung, da musste man nicht komplizierte Mysterien bemühen. Mysterien sind ein ganz schwacher Nachklang. Also eigentlich ist da gar nichts mehr gewesen bei den Mysterien. Die waren kompliziert, lebensgefährlich und musste eben von einer Hierophantentruppe von 12 Einweihungspriester musste das immer begleitet werden, wenn da der Ätherleib mit dem Astralleib herausging. Es musste der Ätherleib auch heraus. Und wenn der nicht mehr reinging, ist der Mensch gestorben. Weil sonst würden wir ja auch in der Nacht alles erleben, nur wir wissen es nicht. Weil wir nicht das Ziegel in den Ätherleib reindrücken. Und der Ätherleib ist das Gedächtnis. Also die konnten da richtig reinschauen in die geistige Welt und sie haben so gesehen, dass dort sehr, sehr große, gewaltige Mächte eben sind. Das sind also diese sogenannten Tierkreisbilder. Das sind die 12 mächtigen Wesen, die man auch als Cherube bezeichnet. Und diese Wesen, die hat man sehr genau gewusst, was die machen. Zum Beispiel, wenn die rausgeschaut haben zu einem Orientierungspunkt, der Stern Spiker zum Beispiel, dann wusste man, da drinnen ist das Wesen der reinen göttlichen Seele. Die reine Götterseele ist dieses Wesen. Also wir sprechen von den Cheruben, also die Throne, Cherubes und die Seraphim ist die erste Hierarchie von oben gesehen. Und jetzt haben die genommen und haben gesagt, die reine Götterseele, Seele ist immer was Weibliches. Und Weibliches hängt immer mit der Weisheit zusammen. Also hat man sie göttliche Weisheit genannt, göttliche Sophia oder Isis Sophia. Nachdem das Stierzeitalter ja weiblich ist, war die höchste Gottheit auch weiblich als die Isis. Und dann hat man gesagt, wo sehe ich die aber im Irdischen? Eben bei einer reinen, bei etwas reinen. Und das ist eben die Jungfrau. Und jetzt nannte man das Zeichen Jungfrau. Und so kamen die Zeichen zustande. Man hat also einen anderen Stern gesehen und man hat gesagt, ja, da oben, da gibt es jemanden, der eigentlich das ganze Planetensystem nachmacht, indem er es aufbaut in der Mitte mit der Sonne und ein Planetensystem drumherum. Aber was macht er mit dem? Er baut ein Herz, denn das Herz ist nichts anderes wie das Sonnensystem. Das Sonnensystem ist ein sich selbst schaffendes, auf sich selbst offenbarendes Prinzip, das und nicht gezeugt ist, das zeugt sich selber und die Planeten sind herum. Und beim Herz ist es die Lemniskatenbewegung des Blutkreislaufs, rotes, sauerstoffreiches und kohlensäurereiches. Und so hat man gesagt, das ist der Herzkerub. Aber wo gibt es das Herz? Ganz typisch in der Schöpfung, beim Menschen nicht. Weil der Mensch ist ja Generalist, der hat alles, aber der Löwe. Und so kam man zu 7 Tieren, weil unser Tierkreis besteht aus 7 Tieren. Aber es sind keine Tiere gemeint, sondern so singuläre, spezielle Eigenschaften, die man dann bei uns im Tierreich am besten sieht. Und das haben die also Alten gesehen und haben gesagt, diese mächtigen Wesen da draußen, letztlich beruhen sie aber auf 4 Grundwesen, das sind eben diese 4 Sphinxwesen auch. Und da, vielleicht habe ich da was, was ich da vorlesen kann, wie die das gesehen haben in der Zeit. Gibt es ja den Ezechiel und
das ist auch, der Löwe, Stier,
genau.
Adler.
Wie, wat, vielleicht habe ich das immer das.
Der Wassermann.
Ja.
Der Wassermensch,
oder? Der Wassermensch, ja. Ja.
Christus.
Wir wollten ja schon diese Beschreibung, vielleicht finden wir es irgendwo anders. Ich habe es auf alle Fälle, wie die das, wie die Hellseher das damals beschrieben haben.
Drei anderen dann?
Ja, man hat also diese 4 Grundtiere gehabt, diese ganz erhabenen Flügeltiere und die beruhen immer auf dem Löwen, auf dem Adler, auf dem Stier und auf dem menschlichen Menschen oder Engelsmenschen oder Wassermannmenschen. Das war so eigentlich die Grundlage von dem Ganzen. Diese 4 Tiere, sie haben aber wieder was Besonderes, weil der Hintergrund der Schöpfung, die eigentlich aber jetzt jenseits dieser Tierkreiszeichen ist, also jenseits dieser äußeren Sphäre der Fixsterne, wir sprechen von Fixsternen, wenn wir von den Tierkreiszeichen sprechen, also vom Löwen und so weiter, gibt es noch die Trinität. Und die Trinität ist so aufgebaut, es gibt ein Vaterprinzip, das ist ein offenbarendes Prinzip. Dann gibt es ein Sonnesprinzip, das nimmt die Offenbarung und offenbart das Ganze. Und dann gibt es den Geist Gott, der lässt das Ganze im Geist auferstehen, im Menschen, bis zum Ende der Schöpfung und treibt sie weiter. Und das erste ist eine reine Gedankenschöpfung, eine Willensschöpfung, der Vater Gott. Aber der zweite ist das weibliche Prinzip sozusagen, der offenbart es in die Welt. Das erste ist der Wille, das zweite die Liebe, weil der Christus verschenkt hat es, und das dritte ist die Weisheit. Und wo sind auch die vier Tiere jetzt angesiedelt? Sie sind angesiedelt, alle vier sind fixe Zeichen beim Logos, beim zweiten Logos, beim Christus-Logos. Das heißt, die vier sind keine Vater-Gott-Elemente und keine Heiligen Geist-Elemente, sondern gehören zum Schöpfer-Gott, zum Weltenbaumeister. Also hinter den Vieren steckt der Weltenbaumeister, den man eben in verschiedenen Namen bezeichnet. Und auf diesen vier Tieren beruht eben der ganze Kosmos, der ganze Tierkreis, der aber, wie Rudolf Steiner sagt, muss man sich vorstellen, immer zwei daneben stehen. Also beim Löwen steht einer vorher und nachher, das heißt die Jungfrau und die Krebs und so weiter. Also kommen wir auf 12 und die haben das genau gesehen und haben gesagt, wenn wir rausschauen, weil das ist die erste Frage, was sehen wir überhaupt, wovon sprechen wir, dann sehen wir eigentlich gar nichts außer Sternhaufen, sonst sieht man ja nichts. Und man sieht einige Sterne, die sich bewegen. Und da muss der Mensch schon heutzutage ein Unterscheidungsvermögen haben, ob es ein Flieger ist oder ob es ein Planet ist. Also wir sehen eigentlich nur einen Sternhaufen. Jetzt haben die Leute gesagt, das braucht man gar nicht einteilen, diese ganzen Sterngruppen, weil es geht um die Qualität. Es sind 12 gleichwertige geistige Wesen. Und deshalb brauche ich jetzt die Sterne gar nicht irgendwie einteilen in 30 Grad oder 35 Grad. Das spielt gar keine Rolle. Ich will das vielleicht nur zeigen, wie das gemeint ist, wenn man so... Wovon man eigentlich da verschiedene Ansichten haben kann. Wir haben also da verschiedene Ausdehnungen. Ganze sind sehr klein, manche, der Krebs ist was ganz Kleines. Und die sind sehr groß. Und jetzt ist die Frage, wie teilen wir den Tierkreis ein? Ist das dann alles beim Krebs, das kleine Segment, oder ist der größer? Also die Frage stellt sich prinzipiell, sind die gleichwertig, die Zeichen? Weil sie sind ja ganz verschieden. Zum Beispiel, die größte Ausdehnung von allen hat der Fisch. Die kleinste hat der Krebs. Also zum Beispiel, Krebs ist ja der Krebs. Und der Fisch unten, wo haben wir den Fisch, der ist also doppelt so, der ist doppelt so steil. Der geht drüber. Und die Frage war, wie teilt man es ein? Und die haben das ganz klar gesehen, es geht um die Qualität und nicht um die Quantität. Die haben 12 gleiche hohe, Wesen, also das ist das, was wir sehen am Himmel. Zum Beispiel, nehmen wir mal den Krebs, da sehen wir so ganz wenig leuchtende Sterne, ganz schwache. Der Fisch hingegen, der nimmt sehr viel in Anspruch. Das ist die Frage, muss ich zum sagen, der Fisch ist so weit, 48 Grad hat zum Beispiel der Fisch. Während der Krebs hat nur 23 Grad. Das haben die so nicht gesehen. Für die war das klar. Alles 30 Grad, weil es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität. Und jeder ist anders. Aber das muss man nicht quantitativ abgrenzen. So war eigentlich die ursprüngliche Sicht. Und diesen Tierkreis nennt man siderischen Tierkreis oder babylonisch-assyrischen Tierkreis oder hermetischen Tierkreis. Ist egal. Siderisch braucht man zu merken. Siderisch heißt, wir haben diesen Himmel und der hat überall 30 Grad Segmente. Ganz egal, was wir äußerlich sehen, spielt gar keine Rolle. Und so haben wir das gesehen. Jetzt geht es aber weiter und diesen Tierkreis haben wir immer verwendet, aber es kam dann eine andere Zeit und der Ptolemäus, das ist ein berühmter Astronom auch, der hat schon nach dieser Zeit gelebt, dieser Ptolemäus hat das so nicht mehr ganz sehen können. Er hat jetzt eine andere Aufgabe gehabt. Zwischenzeitlich gab es aber jemanden, der wieder was anderes gemacht hat, der ist Hipparchos, der hat nämlich jetzt diese Himmelssphäre so eingetragen, dass wirklich der Länge nach berechnet wurde. Der hat einfach Länge gegeben und diese Äußere, was wir sehen, wenn wir rausschauen, das hat die Astronomie bis heute angenommen. So kommt die Astronomie zu ganz anderen Sternbildern, wie die Astrologie zum Beispiel. Das ist jetzt ganz was anderes. Die nimmt äußerlich quantitativ, wie man sinnlich ablässt vom Himmel. Der Himmel ist ja Bilderbuch, ein Rollsiegel. Und von dort schaut man raus und dann sieht man eben, 60 Grad, 30 Grad. Das ist eine reine sinnliche Wahrnehmung und keine übersinnlich-qualitative Wahrnehmung. Und da gab es schon jemanden, der hat das schon so gemacht. Und seitdem haben wir das bei uns in der Astronomie. Darum die Frage, wieso arbeiten die mit verschiedenen Tierkreisen? Jetzt ist das aber ein wichtiges Thema und das ist noch ein bisschen komplizierter. Weil zwischenzeitlich ist noch was anderes gekommen. Und das kann man vielleicht, als was wirklich Inspiration nehmen, die da hereingefallen ist. Es hat nämlich jemand jetzt überhaupt nicht mehr rausgeschaut, sondern sagen wir es anders, wenn jetzt sich das Logoswesen verbindet mit der Erde, dann muss sich es ja irgendwie verbinden. Und verbinden tut sich die Sonne eben in ihrer Tätigkeit. Und was hat sie für Tätigkeit? Ein Jahreslauf. Also die ganzen Jahreszeiten. Da lebt und hat früher der Mensch richtig mitgelebt. Also der hat ja erlebt, wann die Sonne stirbt und wenn sie wieder aufgeht. Und das war aber eine reine Beobachtung des Jahres, des Kreislaufes, also der Natur. Und es ist ein Zeitenelement. Womit kann sie ein göttliches Wesen verbinden? Nur mit der Zeit kann sie sich verbinden. Sie wirkt in der Zeit. Und sie wirkt eben so, dass sie in der Äthersphäre wirkt, der Erde, im pflanzlichen Bereich. Der Christus ist ja der Lebensgeist und der Lebensgeist hängt immer mit dem Pflanzlichen zusammen. Das ist ja das Lebensprinzip, das Wuchernde, also das ätherische Prinzip, ist das pflanzliche Prinzip. Und das auf höchster Ebene umgewandelt heißt eben dann Buddhi oder Lebensgeist. Und da hat man eigentlich so eine Ahnung gehabt, da kommt ein Wesen, das hat auch einen Körper. Aber der Körper ist die Zeit. Und der Körper ist die Natur, weil da ist ja das Sonnenwesen, da merkt man es ja. Zum Beispiel, wenn in der Frühling ist, dann wird wieder, da lebt es. Oder wenn es zum Herbst kommt, dann stirbt es. Oder im Winter ist es ganz kalt. Das war ein reiner Kalender, kann man sagen. Und dieser Kalender, der wurde auch mit den 30 Grad genommen, nicht mehr diese astronomische Unterschiedlichkeit, einfach auch wieder 30 Grad, aber, und das ist jetzt kompliziert, aber auf das kommt es drauf an, man hat nicht mehr den Hintergrund genommen von diesen hohen Wesen, den Cheruben. Die hat man nicht mehr genommen, sondern man hat also reingeschaut, was ist in der Natur, was tut es in der Natur und hat es auf eine Leinwand hinten projiziert. Und die Leinwand war eigentlich dann der Kosmos, das hätte man aber nie tun dürfen. Die Wesen stecken in unserem Tierkreis, den wir haben, das ist das sogenannte tropische, überhaupt nicht drinnen. Wir in der Astrologie sprechen überhaupt nicht von den Wesen. Das wissen die wenigsten. Das ist eine luziferische Verfälschung, die ganze Menschheit massiv verfälscht hat. Dieser Jahreszeitenkreislauf, denn wir verwenden den sogenannten tropischen Kreislauf, das ist ein Jahreszeitenkalender, der davon ausgeht, was die Sonne erlebt im Jahr und wenn sie eben länger die Bahnen macht, wenn sie länger, wenn die Tagesbögen länger sind, das heißt, wenn wir es länger sehen, wenn es länger warm ist, dann tut sie was. Und wenn es kürzer ist, also wenn die Tage nur zum Beispiel wenn wir nur 7 Stunden haben, wo es hell ist und 17 Stunden haben, wo es nicht hell ist, dann ist das immer andere Qualität. Und das hat man eben so gesehen, nur man hätte das eigentlich nur beschreiben können, erstes Monat, zweites Monat, drittes Monat. Das hat man aber nicht gemacht. Man hat es auf einen Hintergrund projiziert und das war wieder der Himmel, den sie gar nicht aber angeschaut haben. Sie haben nur rein äußerlich den Kalender gehabt. Einen Kalender der Natur. Und jetzt haben sie das aber in Einstimmung gebracht mit den Wesen, die auch da droben sind, einfach weil man noch diese hermetische Stimmung hatte, wie oben so unten. Aber dieser Kreislauf, der tropische, der heißt tropisch, weil sie diese Sonne, der geht beim Äquator auf. Es geht also darum, die Sonne hat in der Mitte einen Äquator, das ist sozusagen der Gürtel. Und wenn man da eine Fläche reinstellt, ist das der sogenannte Erdäquator. Und dort ist immer die Frage, in der südlichen Halbkugel ist er ja unter dem Äquator, das ist ja finster bei uns. Und dann geht die Sonne rauf. Und wenn sie den Äquator überschreitet, ist die Frage, wie lang ist sie jetzt oben? Und dann geht sie wieder nach unten. Und das ist eigentlich unser Tierkreis. Hat gar nichts zu tun mit den hohen Wesen. Das wissen aber die wenigsten. Es ist eine schwere luziferische Entstellung. Das so, und tropisch heißt das so, weil sich das Band um die Tropen schließt. Also Afrika, Südamerika, Asien. Darum heißt der tropische Tierkreis. Und die meisten Astrologen, wenn man jemanden fragt, mit welchem Tierkreis arbeiten sie denn, wissen nicht einmal, dass er tropisch heißt. Sie haben keine Ahnung davon. Das ist der tropische Tierkreis. Jetzt gibt es aber eben noch einen anderen Tierkreis, mit dem in der Anthroposophie arbeitet, das ist eben dieser hermetische, so wie er ursprünglich war. So wie ihn die Alten auch gesehen haben. Wenn man rausschaut, muss ein Planet dort sein, wo er drinnen ist. Also jetzt geht die Sonne, oder sagen wir eben, ein Planet durch den Krebs, das sieht man ja außen, wo die Krebs sind, da muss der Planet im Krebs sein. Das ist aber bei dem Tierkreis nicht der Fall, der ist so weit weg vom Krebs. Da ist ein ganz anderes Zeichen. Und die Frage ist immer, wie passt denn das überhaupt zusammen? Die stimmt ja alles gar nicht, was der Astrologie sagt. Das ist richtig, das stimmt nicht. Weil das überhaupt nicht übereinstimmt. Aber welchen Grund gibt es, dass man das jetzt wieder so gemacht hat? Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist nicht einfach. Das kann man nicht vereinfachen, leider. Wenn wir jetzt den Sonnenlauf nehmen, dann sind es die Erlebnisse, die Leiden und Taten der Sonne. Schauen wir es uns mal kurz an. Im Frühling stoßt die Sonne einmal durch. Da wird der Tagesbogen länger. Das ist das Frühlingsäquinoktium, Tag ist und Nachtgleiche. Das ist zuerst beim Fisch, kommt dann die Sonne raus und ist beim Witter. Beim Witter kommt die Sonne erst raus, dann ist es so Frühling. Aber noch nicht wirklich so Frühling, aber das haben die Menschen früher immer erlebt. Jetzt ist die Sonne wieder da, sie ist ja gestorben. Und jetzt ist es warm, jetzt lebt man wieder drinnen. Es ist die Erde nicht verloren, es geht weiter. Dann geht es durch die ganzen Zeichen durch, beim Stier wird es noch viel kräftiger, dann geht es also zum Zwilling, das ist ein integratives Zeichen, der Schutz dann zum Krebs. Beim Krebs ist schon der erste Rückschritt, weil die Tagesbögen länger werden, dann kommt der Löwe, der verbrennt ja fast die ganze Ernte, dann kommt es zur Jungfrau, das ist die Verwerterung, die Ökonomisiererin, wenn man zum Beispiel an die Ernte denkt, und dann kommt es zur Waage. Und die Waage ist das Todeszeichen überhaupt, das spielt eine große Rolle dann, wir werden es noch sehen, was man Zeitalter. Bei der Waage stirbt sie, das ist auch wieder eine Gleichstellung. Das heißt, am Tag ist sie genauso lang wie in der Nacht. Also sie steht genauso lang über dem Horizont und somit über dem Äquator, wie sie dann bei der südlichen Halbkugel eben unten steht. Und dort verliert jetzt die Sonne die längeren Bögen und sie stirbt. Und das haben wir als Tod empfunden. Der Skorpion macht aber den Tod nicht, der zieht es noch weiter in den Hades, in den Orkus, in die Unterwelt, also in das Jenseits. Dann kommt es weiter und es geht dann wieder bei den Fischen heraus. Man hat das miterlebt und wenn nur das wäre, dann wäre es eigentlich immer die Wiederkehr desgleichen. Dann wäre eigentlich immer so eine Art, jedes Jahr geht der Kreislauf, sicher der Mensch erlebt das, er hat Erfahrungen, aber es wäre nichts. Jetzt gibt es aber noch ganz was anderes, was massiv eingreift, das sind nämlich jetzt diese sogenannten Präzisionsperioden. Wenn eben die Sonne dann im Winter steht, wo man sagt, jetzt ist das Winterzeitalter oder jetzt das Fischezeitalter oder Wassermannzeitalter, das hat mit unserer Welt gar nichts zu tun. Das kommt aus einer überirdischen Welt, die supramentale Welt, eine supramentale Welt, das kommt von den Fixsternen und von diesen ganz hohen Wesen der Fixsternsphäre. Von dort kommt es, weil Witter ist immer gemeint, der Kerl hinterm Witter. Also nicht Adia, das ist ja nicht gemeint, sondern eben das höchste Wesen und das sind die drei höchsten Wesen. Dann gibt es nur noch die Trinität, die gehört ja nicht zu unserem hierarchischen System. Und von dort kommen aber jetzt Einflüsse. Einflüsse, die die ganze Kulturentwicklung massiv beeinflussen, eben zum Beispiel die römisch-lateinische Epoche, vorher war die ägyptische und vorher war das Zeitalter in Persien und jetzt haben wir das Fischermäßige und dann geht es eben zum Wassermannmäßigen weiter. Dieser Einfluss kommt von diesen Wesen da oben, aber wie kommt es runter? Es kommt runter durch vermittelnde Wesen und das sind die Venuswesen. Und die Venuswesen bringen uns das in dem Zeitgewebe runter. Also die bringen uns nicht in den Sacker, die haben keine Nylonsacker und bringen uns was, sondern das wird gebracht in Zeitenweben. Das ist so, wenn man sich vorstellt, ein Kind ist sagen wir, ein halbes Jahr und dann ist 30 Jahre. Wieso hat sich das geändert? Weil die Zeit hat. Die Zeit ist eine Substanz. Und unser Ätherleib und der Weltenätherleib ist auch aus einer Substanz gewoben. Das ist die Zeit. Der besteht nur aus Zeit. Das ist seine Substanz. Aus dem entstehen auch die Wachstumskräfte, weil die Zeit bewegt sich ja fort und somit gibt es auch ein Wachstum. Und dazu brauchen die eine gewisse Zeit, diese Venuswesen, die Archai, sind also vom Rang der Archai, damit sie die Botschaft von oben, sagen wir jetzt Wassermannzeitalter, zu uns runterbringen.
Von welchen Wesen von oben? Sind das die Seraphim oder?
Das sind die Drohnen, die Cherubin und die Seraphim. Die stehen also am Rand. Es steht hier die Cherubin genau. Und die Seraphim stehen schon außerhalb. Die haben schon andere Aufgaben auch. Verbindung mit anderen Planetensystemen und innen stehen noch die Drohne. Aber Rudolf Steiner und der Ezechiel und auch der Johannes, der Apokalyptiker, nennen die immer in einem. Sie sagen die Drohne, die Cherubin und die Seraphim, weil es ist ja doch was Gemeinsames. Und Drohne heißen sie, weil sie schon herumflattern beim Thron der Trinität. Sie sind zwar noch nicht dort, aber sie haben schon das Weihrauchgefäß und da wehen sie also den Weihrauch der Trinität zu tun, sagt man, am Thron der Trinität. Ja, und wenn jetzt solche Zeitalter ausbrechen, dann muss das von der Venus von den Venuswesen runtergetransportiert werden und die machen das durch eine retrograde Bewegung, also durch eine Präzisionsbewegung, weil auch die haben die Präzision, auch die fallen zurück, weil die ganze Erde zurückfällt und da machen sie eine Pentagrammbewegung. Sie machen also mehrere Pentagramme, das kann man sich im Video sehr schön anschauen, wie das ausschaut, wie es zu einer Rose kommt, weil die Rose hat ja die Fünfblättrigkeit, wie das Pentagramm, wie die Rosenblätter entstehen, sieht man durch die Venusbewegung sehr schön und die bringen es runter. Und da brauchen sie aber eine gewisse Zeit, dass es rund ist. Das heißt, wir haben mal die Erde. Da haben wir immer die Wiederkehr des Gleichen durch die Sonne. Der Mensch macht Erfahrungen, aber es kommt nichts Neues unbedingt rein. Und auf der anderen Seite gibt es etwas, was im ganz Großen die Menschheit ändert und weiterbringt. Und das sind eben diese Präzessionsperioden. Warum Präzession? Weil die Erde, wir sehen es ja so, dass sich die Sonne, dass sie die Sonne um uns herum dreht. Das ist wieder deshalb der Fall, weil sie die Erde um ihre Rotationsachse dreht. Sie dreht sich, also wie unsere Erde dreht sich. Wenn ein Wesen sich dreht, im Unterschied zum Mond, der dreht sich zum Beispiel nicht und viele andere Körper auch nicht, heißt es immer, das ist ein aktives geistiges Wesen. Geistiger Impuls heißt physisch Drehung. Irgendein Planet, der Planetoid, der Asteroid, der sich nicht dreht, wo man sagt, ja, der hat eine gewisse Bahn, ist kein geistiges Wesen. Die Erde ist eines, weil geistig heißt Impuls geben, ich drehe mich. Es ist sehr einfach, aber so kommt die Drehung. Und jetzt dreht sich die Erde einmal in 24 Stunden herum. Wir sehen es dann so, dass in der Nacht sehen wir es, unter Tag sehen wir es ja nicht, ganz rasch, relativ rasch, diese ganzen Sterngruppen sich ändern. Das sieht man in der Nacht ja recht deutlich. Und wenn die Sonne jetzt immer am selben Punkt aufgehen würde, dann wäre immer, sagen wir, 15 Grad Löwe, würde sie immer auf 15 Grad Löwe aufgehen. Das tut sie aber nicht, weil die Erde beschädigt wurde massiv. Und zwar ihre Neigungsachse wurde beschädigt. Die Erde hat ja auch eine Rotationsachse. Also, das ist also so, dass man uns vorstellt, wenn das die glücklich ist, da geht die Erde, da sind wir die Sonne. Wenn man so sieht, die Sonne entlang der Bahn, die Erde würde also jetzt da auf der Ekliptik dann so draufstehen, dann ist das eine Achse. Aber die Erde steht nicht so drauf, sie steht im Schreck drauf. Weil sie einen Schlag bekommen hat, jetzt steht sie auf 23,6 Grad und jetzt, ich sage es vom geistigen Standpunkt, jetzt hat sie eine Delle gekriegt. Und jetzt gab es Wesen, Sonnenwesen und Mondwesen, die wollten die Erde aufstellen. Die haben das gesehen und gesagt, ich möchte dir helfen, Erde. Ich liebe dich, Erde. Du bist der Geschwister, also bist der Schwester oder Bruder von mir. Und haben die Achse raufgerissen. Das ist aber nicht gelungen. Hingegen ist etwas anderes gelungen. Jetzt eiert die Erde und macht so eine Pendel, eine Kegelbewegung. Und jetzt bewegt sich die Erde entlang dieses Kegels da oben zurück. Und deshalb, weil sie eben einen Schlag bekommen hat, macht sie am Tag nicht ganz genau 1 Grad. Würde sie immer 1 Grad gehen, dann würde sie nicht zurückfahren, die Erde. Sie würde immer 360 Bogengrade machen. Das macht sie aber nicht. Sie schafft es nicht, weil sie eben nicht 1 Grad am Tag geht. Sie macht 59 Minuten und noch was, etliche Sekunden, aber eben nicht ganz am Tag. Und jetzt fällt sie immer mehr zurück, die Erde. Und in 72 Jahren fällt sie um 1 Grad zurück. Jetzt ist klar, was die Präzision ist. Wenn wir jetzt sind bei 25 Grad Fisch, dann fällt sie auf 24 zurück in 72 Jahren. Nach weiteren 72 Jahren fährt sie auf 23 Grad, dann auf 22 Grad, auf 21, bis sie auf 0 Grad Fisch ist und dann ist sie schon ein Wassermann. Weil sie es nicht schafft, dass sie 1 Grad am Tag geht. Und sie schafft es nicht, weil sie einen Schlaganfall bekommen hat. Und sie hat einen Schlaganfall bekommen, weil sie es nicht schaffen soll. Denn sonst gäbe es bei uns keine Entwicklung. Dann wäre immer alles gleich. Das ist nur durch die Präzision.
Wenn du jetzt eine präzise Frage hast, also das ist ein bisschen ein technisches, haben aber schöne Bilder, wie man sich das anschauen kann, aber das wollen wir jetzt nicht einschieben, aber man kann sich genau anschauen, welche Masseverhältnisse, Gravitationsverhältnisse wirken. Man kann das durch die, in der Physik, durch Gravitationskräfte sehr schön beschreiben, aber um die geht es nicht. Es geht um die seelischen Kräfte, die Gravitationskräfte auslösen. Wir müssen immer das seelisch und geistig sehen. Äußerlich messbar ist es physikalisch. Aber es ist eben die Hilfe von anderen, die die Erde wieder ins Lot bringen wollten. Jetzt wird es immer schwieriger. Das ist immer, bevor wir mit Wasser weitermachen, müssen wir das ganz genau verstehen. Weil alle anderen verstehen es nämlich nicht. Und deshalb versuche ich das jetzt klar zu sagen. Alle anderen meine ich auch Anthroposophen, weil da gibt es ja viel, weil es immer ein kompliziertes Thema ist, es vielschichtig ist. Und ich nehme nur gleich die Seite, wo diese Zeiten da drinnen sind. Dann, es ist nämlich nicht kompliziert, wenn man es einmal, aber es sagt einem auch niemand klar. Das sagt einem auch niemand. Jetzt sagt Rudolf Steiner Folgendes: Wenn ein neues Zeitalter beginnt, und zwar nehmen wir mal gleich das Witterzeitalter. So ist das Witterzeitalter, hat begonnen 1946 vor Christus. Ja, 1946 vor Christus. Das heißt, sagt Rudolf Steiner, es kommt jetzt ein Zyklus von 600 Jahren und er nennt es eine Kulturwelle. Da kommt ganz was Neues rein in die Menschheit, was vorher nicht da war im Bereich der Weltauffassung, im Bereich des gesellschaftlichen Lebens, im Bereich des Rechts, im Bereich des Zwischenmenschlichen, im Bereich der Frage Leben und Tod, ist ja eine der wichtigen Sachen, da ändert sich was. 600 Jahre. Nach diesen das ist ganz deutlich merkbar in der Kulturgeschichte und in der politischen Geschichte, in der Ökonomie, in allem. Dann kommt noch einmal eine Welle, eine andere, wieder von 600 Jahren. Insgesamt ist dieser Zeitpunkt, macht dieser Zeitpunkt 1199 Jahre aus, aufgerundet auf 1200. Also, wir haben zweimal zwei 600-Jahres-Perioden, die zusammen 1200 Jahre ausmachen. 600, Kulturwelle, er nennt sie Kulturwelle. Ich sage es genau, wie es Rudolf Steiner auch sagt, so stimmt es auch. Kulturwelle. Und dann kommt noch eine Kulturwelle. Die sind verschieden, deutlich merkbar. Das beginnt also jetzt, wenn wir das Witterzeitalter hernehmen, um 1946 vor Christus, von denen ziehen wir 1200 Jahre ab. Dann sehen wir schon, dann sind wir dann ungefähr auf 747 vor Christus. Das stimmt also ganz genau. 747 vor Christus wurde nach Quintius Fabius die Gründung Roms begangen. Genau stimmt das, so wie das Rudolf Steiner auch sagt. Äußerlich. Und jetzt beginnt aber das Kompliziertere. Und erst jetzt beginnt ein Zeitraum von 2160 Jahren als Kulturperiode. Also wir haben ein Zeitalter. Das heißt, wenn wir den Witter beginnen, beginnt die andere durch das Witterzeitalter. Das beginnt, durch die Präzision gesehen, außen, beginnt das im Jahr 1946. Das heißt, vom Stier ist es zurückgefallen. 5 Grad Stier, 4 Grad Stier, 3 Grad Stier, 2 Grad Stier, 1 Grad Stier, weil es ja nach hinten geht die Sonne. Und dann kommt es auf 29 Grad, 59 Minuten, 59 Bogensekunden im Witter. Und dann geht es den ganzen Witter durch und fällt vom Witter in den Fisch und vom Fisch in den Wassermann und vom Wassermann das Ende aller Zeiten in den Steinbock. Das heißt, es ist gar nicht so einfach. Zwei Kulturwellen, dann beginnt diese Periode und die Periode dauert zum Beispiel bei den Fischen, da haben wir es rausgeschrieben, bei den Fischen geht es hinein, wo wir jetzt sind, bis 3359 dauert die Fischkulturperiode, obwohl wir im Jahr 2375 das Wassermannzeitalter beginnen, rein nach dieser Präzision. Jetzt ist aber Zwischenzeit und deshalb ist auch schon da. Also 2375 geht die Sonne in Wassermannzeitalter rein. Und da ist aber noch immer bis 3375 die Fischekulturperiode. Ist es nicht so leicht? Da müsst ihr wirklich fragen. Das ist ganz wichtig. Es reden alle ganz durcheinander und verstehen das überhaupt. Und man kommt aber selber auch nicht drauf, dass man es gleich versteht, weil das gar nicht so einfach ist. Also es ist vielschichtig. Es geht darum, dadurch, dass wir überhaupt diese Inspirationen haben, durch die Venuswesen und durch die Venuswesen bringen sie herunter. Aber durch die ganz hohen Meister da draußen ändert sich im kosmischen Maßstab etwas für die Menschheit. Die Menschheit wird anders, sie wird transformiert, immer zu was ganz anderem. Das sieht man dann im geschichtlichen Werdegang. Jetzt beginnt es eben so, dass rein astronomisch, ganz exakt mathematisch, wo ist überhaupt die Grundlage, dass man sagen kann, die Grundlage der ganzen Welt beruht auf dem Stier und auf dem Skorpion. Das ist die Grundlage und das letzte Ziel ist, der Beginn ist der Stier und das letzte Ziel der ganzen Erde ist in dem Fall auch der Stier. Und darum nimmt man 15 Grad Stier, das Auge des Stier, Aldebaran, und da geht genau 15 Grad Skorpion, das ist auch ein Fixstern, Antares, ist die Achse, um die spiegelt sich das ganze Kosmos, die Fiduziarachse heißt die. Also von da geht man aus. Das ist die ganze Grundlage des Kosmos. Diese Achse, 15 Grad Stier, Auge des Stier, durchs Herz des Skorpion. Das ist die Grundlage.
Wie heißt die noch?
Fiduzialachse. Fiduzial mit Z. Und das ist der Aufbau. Und weil man das fix hat, kann man das Ganze ganz genau berechnen, wo jetzt die Sonne ihren Aufgang hat. Das heißt, die Zeit hat da ist immer gemeint, bei der Frühlingstag- und Nachtgleiche, wo geht denn die Sonne auf, ist die Frage, wenn man rausstellt, wo geht sie auf. Und sie geht eben dann auf, je nachdem, also im Fisch oder wo sie dann aufgeht. Aber gemeint ist, wo geht sie im Frühling auf? Weil wenn man einen Kreis hat, das hatten ja eben auch die Griechen, die hatten ja auch diesen Kreis. Und dann, das habe ich mal vergessen, muss ich noch einfügen, dann war es so, man hatte einen Tierkreis mit 30 Grad, den hatte man immer. Den astronomischen hat man nie übernommen. Dann haben nur die Astronomen übernommen bis heute. Und im Jahr 1928 bei der Leibniz-Konferenz, Astronomenkonferenz, haben sie das noch einmal ein bisschen modifiziert und erst dann wurde überhaupt äußerlich das irgendwie eingeteilt. Früher war das gar nicht eingeteilt. 30 Grad hatte man pro Zeichen, weil jedes Zeichen qualitativ geistig gleich wichtig ist, hat man 30 Grad Segment für jedes Tierkreiswesen genommen. Also für jeden dieser höchsten Wesen überhaupt. Jetzt haben wir aber, es ist nämlich vielschichtig. Jetzt war es aber so, dass etwas eingetreten ist, unbewusst. Denn jetzt verbindet sich ja der Weltenlogos mit unserer Welt überhaupt. Dieser Weltenlogos, der zweite Logos, also der Christuslogos, ist das Offenbaren und das Schaffende Prinzip. Es entspricht dem Tamas-Prinzip. Also wir haben das Rajas-Prinzip, der Astrologie heißt Kardinal, der Schafflos. Also da kommt der Durchbruch. Und dann kommt das Weibliche, das aber erst der Schafflos im Gedanken, ein Durchbruch. Aber das Weibliche, das wirklich Substanz schafft, das überhaupt etwas Gebärendes ist, was Erhaltendes ist, das was da ist, das schafft der Sohn. Das schafft nicht der Vater. Das ist das Sohnesprinzip. Und dieses Sonnensprinzip nähert sich jetzt der Welt. Also es beginnt einmal in der Fixsternsphäre, dann kommt es zu unserer Saturnsphäre. Dann muss sie aber ihre Wirkmächtigkeit verkleinern. Dieser Sonnengott muss sie so klein machen, wie die Saturnsphäre ist. Das ist auch schon eine große Sphäre, aber für ein kosmisches Wesen ist das nicht kosmisch, sondern überkosmisch, ist das schon eine starke Einschränkung. Dann geht es durch die Jupitersphäre, wird es noch kleiner. Dann geht es durch die Marssphäre, wird es noch kleiner. Mhm. Dann kommt sie in die Mondsphäre, dann ist sie schon fast gar nichts mehr da. Und dann kommt sie in die Äthersphäre. Dort, wo der Mose sagt, im brennenden Dornbusch. Da war aber kein Dornbusch weit und breit, nichts hat gebrannt. Aber es war das Aufglühen eben der Ätherwelt durch den Christus, der eben das Lebensprinzip ist. Er spricht auch eben schon die Wahrheit, die Liebe und das Leben. Liebe und das Leben, weil das zweite Prinzip ist die Liebe. Der erste Prinzip, Vaterprinzip, ist der Wille. Der schafft eine Gedankenschöpfung, der tut sonst nichts. Der zweite, der schenkt es her, ist also ein Liebesakt für die Menschen. Er hat ja nichts davon, kann man sagen. Und der dritte, der Heilige Geist, der steht in uns auf, was überhaupt passiert. Das ist der Pfingstgeist. Das ist die Weisheit. Also wir haben den Willen, wir haben die Liebe, wir haben die Weisheit. Und der Sohn, also der Christus, gehört zur
Liebe, nicht zur Weisheit und nicht zum Willen. Das ist das Liebesprinzip und er schafft Substanz. Jetzt kommt er immer näher und jetzt leuchtet es aber in der Natur auf. Für die Pflanzen, das ist ja die Lebenskraft, dort wo der Christus ist. Also die Lebenskraft beim Christus natürlich im höchsten Ausmaß gedacht. Und jetzt kommt es rein, und jetzt kommt es dann in den Menschen. Und das ist natürlich noch schwieriger, da passt ja so ein Wesen nicht rein. Jetzt heißt es dann, er ging in die Wüste. Aber in die Wüste ging er auch nicht. Gemeint ist, er ging irgendwo hin in die Berge oder vielleicht in die Wüste, damit das Gefäß, das der Christus war, da müssen wir uns vorstellen, das ist ein Gefäß, der Körper von dem Jesus, und da ist eine Brausetabletten drinnen. Und die Brausetabletten schäumen immer in den Kelch. Es schäumt immer das Göttliche noch zu viel. Das muss weg, es muss das Göttliche ganz verschwinden, denn er sollte ja Mensch werden, nicht Gott. Also da braucht er nicht zu uns kommen, wenn er keinen Plan hat mit uns. Da ist er doch besser aufgehoben. Aber er wollte ja aus verschiedenen Gründen sein Schicksal mit der Erde verbinden. Es musste wieder was repariert werden. Jetzt wird er mal Mensch. Und somit ist er mal herum in unserer Welt und zieht seine Spuren. Ja, was hier mit stehen blieb, irgendwo sind wir bei den Kulturperioden, genau. Und jetzt kommen eben diese kosmischen Impulse rein, die ganze Welt immer vorwärts treiben, durch die Progression der Zeit und durch die Qualität, die reinkommt. Und holen wir da jetzt ein bisschen, ja, ist das mit diesen Kulturperioden irgendwie verständlich?
Ja, da wolltest du näher dran. Um zu erklären, der Unterschied, also mit diesem Kulturperiode und dem anderen, dass sich das überlappt irgendwie.
Das ist eben das Eigenartige. Ja. Und man kann es auch aufschreiben. Also, ich meine, aufgeschrieben, schaut das so aus, ich habe mir das so beim Beispiel rausgeschrieben. Also wenn man die Fische hernimmt, die beginnen ganz regulär, aber wenn wir rausschauen, beginnen die 215, geht die Sonne im Fisch auf. Also im Frühling, Tag und Nacht gleich, am 21. März, geht sie auf dann in den Fischen, das war 215 nach Christus. Gut.
Da beginnt Fischezeit.
Da beginnt das Fischezeitalter, genau. Und jetzt gehen wir dazu, was man Steiner sagt. 2600 Jahre.
15,
nein. Zeit heißt es, ja.
215 nach Christus beginnt das Fische.
Zeitalter. Genau. Und jetzt gehen wir die 600 Jahre dazu. 600?
Mit den Kulturwellen.
Mit den Kulturwellen, genauso heißt es. Zählen wir nach. 5, 1, 12 und 2 ist 14. Ja, das stimmt ganz genau. 1413 kann man auch sagen, das stimmt jetzt genau. 1413 und 1415, 15. Ja, in der Astronomie ist ein Jahr Unterschied, das wäre eigentlich nach 1414. Und das Jahr geht es auch nicht. Da beginnt jetzt was Neues, nämlich jetzt kommt erst die Kulturperiode dazu von 2160. Jetzt zählen wir zusammen, und ich habe es irgendwo schon zusammengezählt, kommt dann raus 3574. Ja, genau.
Ist egal.
Ja, also ich habe es da auch schon 3000.
Ja, wenn du das Jahr wieder abziehst, dann sind es 74.
3574 ist egal, und das Jahr geht es eh nicht. So schaut der Aufbau aus. Also es ist nicht so einfach. Jetzt,
dass das da erst aufhört, Fischezeitalter, oder wie?
Nein, eben nicht. Weil eben der Wassermann schon um 2375 beginnt. Und ist es nicht um 2375, das wäre also praktisch.
500 Jahre vorher.
Ja, genau.
Aber seine Kulturwelten vorher, interessant.
Ja, also, das komme ich gleich.
Das wäre die Logik.
Ja, ja. Sogar. Genau, also. Wenn das Fischartige endgültig erloschen ist, dann ist es endgültig erloschen, leben wir aber schon lange in dem Wassermann-Zeitalter, da auch wieder in den Kulturwellen. Und jetzt ist ein wichtiger Zeitpunkt, denn Rudolf Steiner sagt es nämlich sehr interessant, dass wir, er sagt so, wie er gelebt hat, wir stehen in einer ganz neuen Zeit, wo eine neue 600 Jahre Kulturwelle kommt. Und sie kommt, ich habe es ausgerechnet, genau im Jahr 2014, in dem wir jetzt drinnen sind. Astronomisch ist es 2013.
Ach so.
Und da kommt eine ganz neue Zeit. Und wenn man nur da jetzt einstellt, wer jetzt lebt und wer Bewusstsein entwickelt, also wer es nicht entwickelt, kann alles verschlafen, aber wer Bewusstsein sieht, dass jetzt eine ganz neue Zeit ist. Die hat es noch nie gegeben und das ist so eine andere Zeit, dass sie mit den früheren Zeiten überhaupt nichts mehr zu tun hat, weil jetzt sind wirklich selbsterzeugte, selbstgeschmiedete Menschen, die die so professionell sind, die so genau, punktgenau wissen, was man jetzt zu tun hat, die eben durch diese Hölle gegangen sind, die alles schon erlebt haben, die nicht zugrunde gegangen sind und die so breit gestreut sind, die wissen auf allen Gebieten so ungeheuer viel, aber nicht jetzt ein totes Wissen, nein, nicht, sondern im künstlerischen Bereich genauso wie in der Nanotechnologie, genauso wie bei den Skalarwellen, genauso wie im Gesellschaftlichen, wo es immer sozial oder aber so gekonnt. Und die haben aber untereinander ein wirkliches Netzwerk, eben durch die ganzen Internetkonferenzen, ich schaue mir ja öfters welche an, da dauern welche 3 Stunden und so weiter, und da kann man nur sagen, ich habe das noch nie, ich meine, ich bin überkritisch bei allem, habe noch nie gesagt, oder mir ist noch nie aufgefallen, dass da nur ein Beistrich fehlen würde. Man würde nichts mehr anfügen nach 3 Stunden. Keine Frage, keine Ergänzung. So vollkommen ist das. Also das gab es nicht einmal annähernd. Und das ist jetzt aufgebrochen. Es ist ja vieles auf das Jahr 2013. Es hängt auch mit dieser Mai-Aussage zusammen, dass da eben die Weltkundalini geheilt wurde in Panama. Wenn Panama war, war das nicht mehr, konnte die schon früher, durch wie man den Panama-Kanal gemacht hat, konnte eben diese Weltkundalini, die jetzt von Tibet sich nach Chile bewegt hat, das ist jetzt der Mittelpunkt. Das ist nur ganz kleines.
Wie heißt dieses Wort Welt?
Die Weltkundalini. Die Kundalini ist eben diese ganze
Kundalini.
Ja.
Aha, Liebeskraft.
Ja, und das ist eins. Dann ein wichtiger Zeitpunkt, der jetzt ist, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann, ist die Frage, ob eben die Federal Reserve Bank oder die Federal Reserve Banking System noch einmal verlängert wird. Denn sie wurde gegründet am 21.12.1913 auf 90 Jahre. Und das war ja schon. Das war letztes Jahr. Jetzt ist aber mal ein Jahr verlängert worden, weil die Entscheidung ist nicht getroffen worden. Und
inoffiziell ist das einfach gestreckt worden oder gab es da einen Akt?
Es gab ja natürlich einen Akt, weil es war ja vorgesehen, nur auf 90 Jahre. Man hat es aber noch pending, wie man es auf Englisch sagt, noch pending. Und davon hängt aber die ganze Welt massiv ab. Es hängt alles dran. Es gibt nichts, was nicht dran ist. Jeder Film, jeder Unterrichtsgegenstand, alles ist von der FED abhängig. Und auch die UNO, die größte Freimaurerorganisation der Welt, ist eine private Organisation, gehört den Rockefeller als privat, der Grund und Boden auch. Und wer es einmal liest, was da drinnen steht, tun aber die wenigsten, der wird erstaunt sein. Wozu dient die UNO? Die UNO dient dazu, dass implantiert wird für alle Länder der Welt, wir sind ja alle dabei mit ganz wenigen Schnaggerländern, erstens einmal eine ganz neue Form von Landwirtschaft, das hat die Amerikaner implantiert, eben die Genlandwirtschaft, eine neue Form von Medizin, eben die westliche Medizin. Eine neue Form von Religion, nämlich eine Allreligion, so wir sind alle irgendwie Brüder und Schwestern, also keine christliche Religion und kein persönliches Geistwesen-Denken. Der Mensch ist keine Individualität. Das wird alles eingespeichert. Unterrichtsgegenstände, Zerstörung der Erde ist aber das Erste. Die Erde selber als Lebewesen soll zerstört werden, im Speziellen durch die elektromagnetischen Wellen, also durch das HAARP-Institut. Weil, das ist das Ziel, und das steht auch so drinnen, die Erde soll zu einem toten Instrument werden. Ja, warum? Damit man es eben arimanisch behandeln kann. Und jetzt, welche Vorstellung hat zum Beispiel die UNO, die hängt ja mit dem zusammen, über der UNO ist die FED. Die FED ist überhaupt über allen in der Welt. Die hat auch einen eigenen Geheimdienst, wie die verschiedenen Geheimdienste. FED, F-E-D, Federal Reserve Banking System. Und diese UNO hat ja auch ein Menschenbild. Und das haben alle unterschrieben und das ist unser Menschenbild. Und das Menschenbild heißt, der Mensch ist ein zu bewirtschaftendes biologisches Wesen. Also er ist kein seelisches Wesen, kein geistiges Wesen. Ich kann das genau sagen, wie es da drinnen steht. Ich habe das
Aufschub über den Zettel, das habe ich aber da. Ja, also die menschlichen Wesen sind als biologische Ressource zu betrachten. Das Recht auf Leben darf nicht mehr länger unantastbar sein. Der Menschen sollte man so behandeln, wie jeden anderen Rohstoff auch. Was heißt das? Das heißt, wenn wir jetzt unsere jetzige Welt nehmen, zum Beispiel nehmen wir mal die Schweine oder so, die eben unsere Massentierhaltung. Wenn man so ein Schwein sieht, so ist es eben ein Kalkulationsfaktor, das ist kein Lebewesen, das ist einfach ein Faktor, in dem man investiert. Und jetzt gibt es so Schweineställe in Österreich auch mit 20.000 Schweinen. 50.000 gibt es, gewaltig. Muss man sich astral schon einmal vorstellen. Die sind also in einem ganz kleinen Käfig, da können sie vorne nur 20 cm und hinten, das ist Stahl, und in einem Beton, ohne Streu. Das gibt es nie als Streu. Das ist ja noch nie ein Menschen. Da kommt hinten schon das Gift rein, das ist das Wachstumshormon, und gleichzeitig anderes, das ist, dass sie, dass sie ruhiggestellt sind, und vorne kommt auch mit dem Förderband kommt dann eben das Essen rein, also wenn man es Essen bezeichnen kann, weil es ist ja ausschließlich auf rasches Wachstum gedacht. Ja, und dann werden sie eben auf diese Art geschlachtet, und zwar immer mit Elektrizität. Das ist wichtig, auch bei den Hühnern, nicht? Da wird mit Elektrizität der Kopf wird mit dem Beng, und dann die Elektrizität ist aber drinnen im Fleisch. Die Elektrizität ist der Antipode der Sonne. Die wird vom Saturn, auf das kommen wir noch, vom Saturn in die Erde hineingeschmissen. Und so, das essen wir natürlich alles. Aber wie sieht man? Man sieht es zu bewirtschaften, das gut. Ist egal, ob man Schrauben produziert oder Coca-Cola, aber zu bewirtschaften, das gut. Und das ist die Grundlage der UNO, die Grundlage unserer Welt. Und die kommt überall. Das kann nicht jemand sagen, ich will das nicht, oder es geht nur, wenn Menschen bewusst sind. Und das ist das erste Mal jetzt der Fall, wo Menschen ein Bewusstsein haben, klares Bewusstsein, wo es viele, aber heute viel, viel mehr gibt wie früher, die aber wirklich wachsen, und die, man hat den Eindruck, die sind wirklich standfest. Denn das war früher auch nicht, das war in der Zeit auch nicht. Und wir haben das letztens auf dem Bild genau, das war, glaube ich, du hast die Frage gestellt, wieso jetzt das Aufwachen ist. Es ist deshalb, weil das Arimanische so stark ist, dass nur durch diese starke arimanische Konzentration jetzt so viel Kraft durch das Löcken gegen den Stachel erzeugt wurde, dass die eben so stark sind. Da brauche ich immer Gegenkraft. Also wenn nicht so ein starker Angriff wäre von Seiten dieser arimanischen Hyperintelligenz-Zivilisation, die alles macht, wird niemand stärker werden. Also wir brauchen ja diese Wesen hauptsächlich, weil sie unsere Partner sind. Also die wichtigsten Wesen sind die Arimanischen und die Asuras, die helfen uns. Und die können wir, die Engel brauchen wir nicht, die können wir alle vergessen. Die helfen uns nicht, können uns nicht helfen, weil sie nicht mitgegangen sind zu uns. Die sind regulär oben geblieben, die tun nichts für uns, können auch nicht. Die, die für uns was tun, sind die, die uns helfen. Und das sind nur die Arimanischen und die Asuras, weil die geben uns Saures sozusagen. Und dadurch entwickeln wir uns. Ohne einen Reflektor gibt es keine Entwicklung. Das ist so, wie wenn man in ein Glas schaut, dann schaut man durch. Wenn wir unser Gesicht mit dem Gesicht sehen wollen, dann braucht man einen Spiegel. Und Spiegel heißt schwarz. Und das ist der Reflektor. Nur das Tote ist in der Lage, überhaupt bei uns Bewusstsein hervorzurufen, so wie beim Hirn. Also wenn das Hirn nicht so tot wäre, hätte man kein Bewusstsein. Eben weil es so tot ist, widerspiegelt es aus der Gehirnfurchung in gewissen Arealen einen Begriff. Das Denken ist ja ganz plastisch, das wäre ätherisch. Deshalb hätten wir kein Hirn, dann würden wir so einen Traumzustand haben, wo wir immer so ein pflanzliches Traumbewusstsein hätten. Dadurch, dass aber das Hirn so tot ist, trifft unser ätherischer Strom auf bei einer gewissen Stelle, einem gewissen Topos im Gehirn, und dort ist eben eine Furchung, eben so wie diese Nüsse mit so einer Furchung. Und dort drin ist ein ganz gewisser Pol, wo eben zum Beispiel ein Begriff erzeugt, der Begriff Dreieck. Und den haben wir aber nur, wenn es aufs Tote auftritt, der Gedanke. Wäre da nichts Totes, würde der Gedanke nie aufgehalten, würde ewig weiterkollen. Also wir brauchen vor allem das Tote, was dann auch das Wundenprinzip ist, fürs Bewusstsein brauchen wir es. Also sonst können wir kein Bewusstsein bilden. Und das ist dasselbe auch im gesellschaftlichen Diskurs, wenn wir keine Widersacher haben. Wenn alles einfach ging, dann würde ja niemand aufwachen. Also jetzt sind aber viele aufgewacht und darum ist das also ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Und der passt genau jetzt, ist die Kulturwelle, wie Rudolf Steiner sagt. Wir kommen ja mit so vielen zeitlichen Ereignissen, dass jetzt wirklich ein ganz massiver Umschwung ist, dass der Meyer-Kalender, der wurde zwar ein bisschen entstellt dann in der Darstellung, aber der hat es auch richtig gepackt. Bei den Meyers, die haben ja keine Zeit gehabt, wie wir sie haben, die vergänglich war, sondern die hatten noch die Sonnenzeit und die haben gesehen, wann dockt unser Planetensystem, unsere Sonne, das ist das Logos-Prinzip, die Sonne, das ist das Männliche, wann dockt das in die Gebärmutter unseres Lichtstraßensystems, wann ist das? Das haben sie vorausberechnet, das konnten die Meyers, so wie diese Pharaonen. Und das ist im Jahr 2013. Oder 2012, es geht jetzt nicht um einige Monate. Das haben sie vorausberechnet. Und dann haben sie erst, die hatten einen Zyklus von 5100 Jahren, dann sind sie erst zurückgegangen und haben ihren Kalender begonnen. Die haben nicht unsere Zeit genommen, ich gehe jetzt in der vergänglichen Zeit, heute ist Montag, dann ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sondern die haben am Schluss begonnen, haben gesagt, wann ist das ein großer Zeitpunkt, wo die Milchstraße befruchtet wird. Durch wen kann sie da befruchtet? Durch das Sonnenprinzip. Das ist das Männliche. Und unsere Sonne, wir bicken jetzt da drinnen. Das ist ja linsenförmig. Dieses Milchstraßensystem, könnt ihr euch anschauen, ist linsenförmig. Und in der Linse drinnen, so war aber Vaginalform, da drinnen bicken wir jetzt drauf. Und die haben gewusst, wenn das soweit ist, dann gibt es eine neue Zeit. Ja, Ernst hat ja schon einmal da einen Vortrag auch gehalten und hat vor allem sehr schöne Bilder gemacht. Das ist also ganz großartige, schöne Bilder, hat er auch ausgestellt. Und das war jetzt. Und was noch ist, wir haben so viele Ereignisse. Wir haben den ersten Weltkrieg 1914 und das sind jetzt auch 100 Jahre, also im Jahr 2014. Und 100 Jahre, das heißt immer, jetzt hat vielleicht, wieso kommen wir auf 100 Jahre? Nur Rudolf Steiner hat gesprochen von gewissen Zeitzyklen und so zum Beispiel eben von dem Menschenleben, wo es auch einen Zyklus gibt. Es gibt eben den karmischen Zyklus. Durch eine gewirkte Tat gibt es eine Gegentat. Das ist einfach zu verstehen. Wenn jemand dem anderen Ohrfeigen gibt, dann wird er sich freuen zum Beispiel. Oder er hat aus Affekt gehandelt und die Sache ist ja abgeschlossen. Fürs Subjekt. Ich gebe jemand anderen eine Ohrfeige. Aber was der andere empfindet, das weiß man nicht. Das wird für ihn vielleicht eine Demütigung sein, wenn er es in der Öffentlichkeit zum Beispiel kriegt. Das muss ausgeglichen. Das wird ausgeglichen, indem der Verursacher im Karma-Loka in der Seele des anderen lebt und jetzt die Ohrfeige erlebt. Von der anderen Seite. Also die Tat hat immer zweite Seiten. Subjekt und Objekt. Er spricht von gewissen Zeiten, Rhythmen und von den karmischen Abläufen, aber er sagt, dadurch, dass er eben dieses Wesen verbunden hat mit der Welt, also der Logos, der Christus verbunden hat mit der Welt, hat er ihr einen neuen Zeitenrhythmus eingestanzt, wenn wir so wollen, eingewoben. Und das ist eine Lebenszeit, also die 33 Jahre, genau sind es 33 ein Drittel. Wenn wir jetzt eine Zahl 3 haben zum Beispiel und wir setzen sie in die zweite Potenz, dann entsteht aus dieser 3, machen wir es doch so, 9. Das heißt, eine viel kleinere Zahl, weil 9 ist ja kleiner wie 3, aber quantitativ größere Zahl. Weil die größte Zahl ist 1 und wenn man es jetzt 9 mal teilt, die 1, dann ist es noch viel weniger wie die 1 qualitativ, aber quantitativ ist es mehr. 3 hoch 2 ergibt 9. Also die 3 dehnt sich aus, wird immer größer und jetzt sind 9 Teile da. Das kann man sich leicht vorstellen. Was ist aber, wenn wir eine andere Rechnung machen? Wir haben also ein Ego, es kommt jetzt nicht davon, dass da was umgewandelt ist. Und so haben das die alten gesehen in den Weisheitsschulen. Was ist, wenn man das Ego in die zweite Potenz setzt? Weil in den Weisheitsschulen früher war es ja so, dass man den Prozess da, das ist schon eine Primitivisierung, kann man sagen, die haben sie wesenhaft gesehen. Aber was heißt wesenhaft? Wesenhaft heißt, wenn ich das Ego in die zweite Potenz setze, wird es
dehnt sich aus, wird immer größer. Und das ist immer der Fall. Wesenhaft heißt, es wird, wie da die 3 zu 9 wird, wird es aber da zu Manas oder Geist selbst. Das heißt, so haben es die alten Schulen gesehen. Mit den Zahlen.
Die Auflösung. Das ist die Auflösung.
Das ist die Auflösung. Denn jetzt verstehen wir das mit dem 33-Jahres-Zyklus. Das habe ich jetzt nur so als eingeschoben. 33 Jahre, die vergehen, da vergeht ja immer was. Das ist ja Banalität, könnte man sagen. Da braucht man nicht den Rudolf Steiner seine Erklärungen. Und wenn das 100 Jahre vorbei ist, wird jeder sagen, 100 Jahre, das sehen in der Geschichte, rein technisch, was war vor 100 Jahren der Autobau oder was. Da braucht man nicht so weisheitsvolle Sachen. Weisheitsvoll ist aber, dass das passiert. Qualitativ ändert sich was. Und jetzt haben wir 1914 und jetzt haben wir wieder 1914. Und wir haben dann anschließend 1919, das ist der Versailler Vertrag, da ist die ganze Welt aufgeteilt worden, aber eben zugunsten des Westens. Und jetzt kommt aber eine ganz andere Zeit, die kommt 1919, ganz einfach, 1919 sind 100 Jahre, 3 mal 33 ein Drittel. Es gibt noch vieles, was darauf hinweist, also könnte man jetzt lang reden, vor allem auch, das letztens erwähnt, mit dem Mancini an den Brief, den er da geschrieben hat, an den Pike, Albert Pike, wo eben so eine Weltaufstellung mit dieser völligen Weltherrschaft schon im 17. Jahrhundert ganz genau detailliert in allen Details. Und alles hat sich erfüllt, nur der letzte Rest nicht. Denn da hat man eben, das Wesen nannte man dann luziferisch, aber es ist eher ein arimanisches, weil der Goethe hat das ja auch nicht auseinandergehalten, arimanisch, luziferisch, das ist in beides noch gewesen. Aber man meint eigentlich ein Wesen, das alles auflöst und zerstört, aber in dem Fall ist es arimanisches Wesen, obwohl es luziferisch genannt hat. Und man hat auch gesagt, wenn dieses luziferische Wesen, und das hat man mit der Venus natürlich in Verbindung gebracht, die Venus ist ja der Luzifer, nicht? Dann startet die jetzt. Und man hat jetzt begonnen, genau an dem Tag, das Programm so abzustimmen, dass am 21.12.2012 bzw. 13 abgeschlossen sein sollte. Denn dann hat die Venus wieder den früheren Ausgangspunkt erreicht, wo sie gestartet hat. Das heißt, das war ihnen ganz klar, die wussten das genau. Mit dem haben sie sich beschäftigt, das ist selbstverständlich. Die Frühen haben viel mehr Wissen gehabt, wie wir zum Beispiel heute. Auch die Anthroposophie ist noch kleiner wie das, was die Amerikaner haben. An Hellsehern und an Okkultismus. Das ist gewaltig, nicht? Nur ist es was Altes. Also der Rosa Stern hat alles neu und selber erforscht. Aber die haben ja nur solche Leute. Und wo irgendwelche Hellseher auftreten, in Bulgarien, da gibt es diese berühmte Wanda oder wie die heißt, Hellseher. Das sind über die Geheimdienste natürlich. Und denen sagt sie das. Nicht? Den anderen sagt sie das gar nicht. Und wen dann was Falsches. Also die wissen auch viel. Und das ist ihnen nicht geglückt. Das ist nicht geglückt und deshalb ist jetzt das nicht mehr möglich nachzuholen. Diese ganz große Weltherrschaft, wo alles, also auch China und die anderen Länder, Indien und so weiter, und wo alles implantiert werden sollte, die ist so nicht passiert. Und man kann es nicht mehr nachholen. Also das würde uns zu weit abführen, aber vielleicht bei den Kulturperioden und bei der Präzision. Wenn Sie eine Frage habt, dann sagt es.
Ich möchte noch was noch sagen.
Ja, bitte. Ja.
Zu den 33.
Ja. Ja.
Ist unlängst eine Zahlenmystik, eh sehr naheliegend, einfach gekommen, weil man so ja. Sagen, dass eben jetzt im Jahr 2013 die Ziffernsumme
ja.
von 20 und 13
ja.
33
ist. Ja, ja, ja.
Also eine Häufung
ja.
dieser
ja.
christlichen
ja.
Zahlen,
ja, ja.
kosmisch oder irdisch,
ja, ja.
kommt genau in dem Jahr
ja.
zusammen.
Ja. Und nein, das ist sicher.
Ich bin echt erschrocken, also ich habe mich gefreut, aber ich bin einfach so, bis ja. ich selber drauf gekommen bin.
Ja.
Das ist anders, als wenn es einem ja. jemand sagt, und man liest
ja, ja.
so, ist man plötzlich einfach, habe ich das einfach wahrgenommen. Ne?
Ja. Ja, also es stimmt so, weil man sieht es äußerlich auch, also das ist eine ganz neue Zeit und die kann man mit anderen gar nicht vergleichen. Sie ist stark, sie gibt für Optimismus Anlass, aber vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen noch, bevor wir ins Wasser mal Zeit einsteigen, nur einmal grob. Es spiegeln sich ja diese ganzen Zeitperioden und das Wassermann eben in der persischen Zeit. Also wir haben am Anfang das Mondenzeitalter, die urindische, dann haben wir das persische Zeitalter mit den Zwillingen und dann haben wir das Stierzeitalter und dann haben wir die Spiegelungsachse, das ist der Witter und dann haben wir eben das Fischzeitalter und dann haben wir das Wassermann-Zeitalter und dann haben wir am Schluss die Endstimmung mit dem Steinbock. Die Zahl 7 ist eine männliche Zahl und hat ein Zeugungszentrum, so wie alle männlichen Zahlen sind produktive Zahlen. Die weiblichen Zahlen, die haben kein Zeugungszentrum, also die ungeraden Zahlen sind männliche Zahlen, also 7 und 5 und so weiter. Das Zeugungszentrum liegt in der Mitte, das ist 4 und darum ist die Mitte das griechisch-lateinische Zeitalter. Und um diese Achse spiegeln sich alle. Es spiegelt sich das Letzte in der Indischen. Es spiegelt sich das Persische im Wassermann. Es spiegelt sich das Stieralter, das Stieralter im Fisch. Also jetzt sind wir aber beim Wassermann. Vielleicht noch zu diesem Übergang. Es ist so, es ist ganz einfach. Wenn es im Jahr 2300 beginnt, dann gibt es, auf das kommt man selber, aber ich will das auch sagen, dass Rudolf Steiner das selber sagt, am Ende des auslaufenden Zeitalters, das ist das Fischzeitalters, in der letzten Triade, das sollte durchgehen auch genauso, das sind die letzten drei Zeichen, weil wir gehen ja bei einem Zeitalter auch wieder die ganzen 12 Zeitalter durch und das sind jeweils 150 Jahre. 2160 dividiert durch 12 gibt einen Monat. Und das Monat ist 150 Jahre. Sagt Rudolf Steiner. Und da sieht sie, wir brauchen Rudolf Steiner gar nicht dazu, wenn wir sagen es, weil wir sehen, es stimmt, was er sagt. Er hat immer recht. Da baut sich das neue Zeitalter auf. Wir sehen, es ist voll und ganz da. Also das Wassermann-Zeitalter. Nicht nur ist kein, es ist real vor uns, aber eben noch in einer gewissen Embryonalphase. Und dann wird es eben, werden die Impulse verdichtet und dann wird es wirklich zum Wassermann-Zeitalter. Aber seitdem der Uranus entdeckt wurde, der Herrscher des Wassermanns ist, hat sich ja gewaltig was getan. Ich will jetzt nicht mehr das wiederholen, wir können es jederzeit machen, wie schlagartig sich die Welt verändert hat. Sei es am technischen Sektor, sei es am politischen Sektor. Die USA wurde entdeckt, es wurde eben ganz neue Energie, keine stationäre mehr, sondern eben die Dampfmaschine erfunden, es kam die französische Revolution, also noch und nöcher. Also wir können das noch mal durchschauen, weil es so interessant ist. Schlagartig hat sich alles geändert. Aber bleiben wir jetzt bei dieser Spiegelung. Wenn wir jetzt einmal schauen, was spiegelt sie überhaupt? Nun, das persische Zeitalter kam nach dem indischen, wobei man die Zeitalter ja nicht so trennen kann. Und worunter, der Übertitel, könnte man sagen, heißt Bewegung. Also im persischen Zeitalter, das ja von Merkur beherrscht wird, und die Luftzeichen sind alle Bewegungszeichen und unstete nervöse Zeichen. Besonders der Wassermann ist unstetig nervös, weil er so vielschichtig ist und weil er keinen Halt hat. Aber das ist auch für den Zwilling. Der Zwilling, der pendelt immer in dieser polaren Schwingung zwischen These und Antithese. Der ist immer unterwegs. Also eigentlich ist er nicht zu Hause, er hört was und fängt wieder was auf. Bewegung ist also der Übertitel von diesem Zeitalter. Und jetzt fällt aber ganz was Wichtiges in das Zeitalter rein, nämlich der Übergang von den Jägern und Sammlern zu den Bauern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Jäger und ein Sammler, was macht er? Nun, ein Sammler, der sammelt vor allem einmal den wilden Honig. Das Wichtigste ist ja was Süßes. Und der ist auf Bäumen, den muss er runterschneiden, ist sehr kompliziert und gefährlich. Wird er halt noch gemacht in Sri Lanka und in Bangladesch und in Indien. Gibt es so eine Giftschlange und da hat man eben Angst. Das sammelt er. Und dann geht er weiter, dann sammelt er Wurzeln, dann sammelt er Beeren, was er halt so braucht. Dann isst er, er hat nichts mit, kein Zelt oder sowas, nimmt sich irgendwo so Laubhütte, provisorisch, dann geht er wieder weiter. Er zieht eigentlich durch die Gegend, es gibt ja nur Natur. Menschen gab es ja keine, so minimal. Die ägyptische Zeit hatte zum Höhepunkt eine Bevölkerung von 1 Million. Und heute 90 Millionen. Ohne dass die Landwirtschaft aber meliorisiert wurde, das hat sich nichts verbessert, weil es ja nicht mehr Grund gibt. Also es gab ja kaum Menschen, kaum sonst was. Jetzt zieht er immer weiter. Er hat keinen Plan, die Natur ist Großes erlebt eigentlich so von dem, was er also hat, von der Hand in den Mund. Was machen der Jäger? Und der Jäger macht was Ähnliches, er jagt die Tiere, er muss den Tieren nachziehen und das ist ein sehr sehr komplizierter Beruf, könnte man sagen, weil ein Jäger, der muss das Tier kennen, er muss Tier werden, er hat ja keine Waffen, also er musste ins Tier hinein und musste wissen, wie reagiert jetzt der Löwe, wie reagiert der Panther, das waren ja ganz wilde Tiere dort, die es dort gab in der persischen oder in Indien überhaupt. Also er wurde Tier, innerlich, er musste die ganzen Düfte, musste er bewerten können. Von wo kommen sie, von welcher Richtung? Er musste die Spuren lesen. Und wie hat er überhaupt ein Tier erlegt? Hat er keine Waffen gehabt, nichts. Durch, in erster Linie durch Gruben, also durch Fallen und indem er sich mit einem Tierfell herangeschlichen hat. Das war ihm früher so üblich. Wenn wir jetzt noch dazu nehmen, die Schafherden, die werden ja auch von einem Hirten getrieben, der geht aber nicht vorne, der Hirte, sondern geht hinten. Er folgt den Schafen, weil die Schafe immer dorthin gehen, wo sie was zum Fressen finden. Und sie kennen ja keine Grenzen bis heute. Wo immer was zum Fressen ist, das Schaf ist eben dort. Wir müssen nur mal die drei hernehmen. Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche ist, die Sinne sind offen für die Außenwelt. Sie leben in der Außenwelt. Sie sind ganz hingezogen. Sie müssen ja beobachten. Wachste Beobachtungsgabe braucht man, sonst überlebt man nicht in der Zeit. Es gibt ja viel Tiere und es gibt ja auch noch viel gefährlichere, das waren diese Reiterhorden, diese turanischen Reiter. Die haben nur gemordet. Das sind Turanis zum Verständnis, das ist halt Tadschikistan und Usbekistan, dort war im Turan. Findet man auch in Atlas, steht heute ja nur drin, Turan. Und das waren wilde Menschen, das waren die Kainsbrüder, so auf die Art. Die haben nichts angebaut, sind mit ihren Pferden herumgeritten, haben alle den Kopf abgesäbelt und die Männer, die halt kräftig waren, haben sie mitgenommen, die attraktiven Frauen auch, und haben sie als Sklaven verkauft. Aber alle anderen wurden also abgesäbelt und alles zerstört. Die waren natürlich gefährlich, weil die haben also jeden bedroht. Also wo immer die waren, gab es also dann die Toten, die eben dann überblieben sind. Das Zeitalter ist also eines, wo der Mensch nicht zu sich kommt. Und wenn ich immer draußen bin, wenn ich immer, so wie die südamerikanischen Indianer heute noch, dann ist mein Wesen hinausgezogen. Das heißt, mein Seelenleben liegt ja nicht im Inneren, wo ich die Seele formen kann, wo ich sie streicheln kann, wo ich sie gymnastisch behandeln kann, wenn man so will, sondern ich bin ja draußen, ich schaue den Vogel an, wie bewegt sich, der kann ihn irgendwie runterholen und so und ähnliches. Also der Mensch ist nicht bei sich, Mensch ist er keiner. Mensch ist er keiner. Er ist veranlagt, aber er ist kein Mensch. Aber jetzt passiert der große Umschwung, es wird der Mensch sesshaft. Und wenn er sesshaft wird als Bauer, dann wird er ruhig. Und jetzt hat er die Kraft, die er sonst braucht zur Beobachtung, die willkürliche Beobachtungskraft, nicht unwillkürlich, die hat er jetzt im Inneren, jetzt wird er ruhig und jetzt sieht er eigentlich so die Gegend um sich und fühlt sich dann verantwortlich für die Obliegenheiten, die ihm jetzt als Bauer zufallen. Erstens muss er mal den Wald roden. Es geht ja nur durch Brandrodung, hat ja keine Werkzeuge. Da muss man die Wurzeln ausgraben. Wer einmal einen Baum gesehen hat, wie groß der ist, die Wurzeln ausgraben, das dauert Monate. So ein riesiger Baum. Da muss er die Steine weggeben. Und dann kommt er ja erst überhaupt was sehen. Und da hat er wieder ein Problem gehabt. Weil die alten Menschen waren ja noch so. Die Mutter Erde nannte man ja immer Ma überall, das war eigentlich überall, also Mata, so wie Gea, nannte sie Ma. Und jetzt hat man erlebt, es ist ja ein Lebewesen, also nicht so wie wir das halt sehen, ein geistiges Wesen, ein Seelenleben, das empfindet, das atmet, das hat also hat einen Blutkreislauf, eben das Wasser, und man hat eine Hemmung gehabt, die Erde ist zu pflügen. Das ist ja das bekannte persische Element, dass man gesagt hat, ich traue mir den Dolch nicht reinstecken in die Erde und der Erde die Haut aufritzen. Das konnte man nicht, also das hat man sich nicht getraut. Jetzt hat man eben nur diese Holzflüge gehabt und das war schon ein Problem. Und man muss sich vorstellen, man hat eigentlich nur eines gemacht, man hat den Körper aufgeblasen und hat aufs Feld hinaus. Das Feld war ja nicht getrennt, er hat nicht geschrieben, nur Bau und das ist das Feld, sondern es war immer Hinaussetzung des eigenen Körpers. Und das Feld hat zu ihm gehört. Und die Hühner auch. Die Hütten waren sehr einfach, war weder Lehm, noch Stein, noch Holz, sondern so ganz einfache Hütten, die man genommen hat, also von den Blättern. Und die Tiere waren im Haus. Also das war ja diese Wärme, nicht das, soweit es im Haustiere gab, das Haustier wurde im Persischen ja auch erst gezüchtet, aber hat der Tiere, die waren also, diese Wärme hat man gehabt, diese Blutwärme, diese Wärme mit dem Tier, nicht? Man hat das Tierische ja in sich auch. Wir haben das meiste Tierische nach außen gesetzt, das müssen wir aber alles wieder zurück, nach uns hineinsetzen.
Also bei dieser Trennung, die dann kam, ist in der mauryischen Zeit, war ja sehr viel Astrales da. Das konnten wir aber nicht alles bei uns verwerten, weil wir eben das Krokodil konnten wir nicht bändigen. Jetzt ist es Krokodil geworden. Und die Klapperschlange, die waren uns auch zu gefährlich, jetzt ist es Klapperzimmer. Und der Löwe, der war uns auch zu selbstherrlich ist für seine eigene Existenz. Müssen wir alles reinnehmen. Müssen wir alles wieder zurücknehmen. Die ganze Aufgabe.
Wie?
Indem man diese Astralkraft der Tiere integriert in unser zentrales Seelensystem. Wir müssen so stark sein, dass wir diese giftigen Elemente, also seelisch giftigen, für uns sind es giftig, wir könnten es also nicht umgehen mit dem Wolf und so, hätten wir einen Wolf in uns und so. Die müssen wir durch Licht nach oben treiben. Also die müssen wir alle in uns reinnehmen und müssen den Wolf bändigen. Und wir müssen auch die Schnecke beherrschen. Weil die Schnecke, die ist also, wenn wir eine Schnecke wären, das ging ja auch nicht. Oder ein Hase, der ist viel zu feig. Also müssen wir alles wieder zurücknehmen. Das ist die Aufgabe, um die geht's. Auf das kommen wir noch detaillierter, um was da geht. Es wurde der Mensch Bauer, er wurde sesshaft. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt kamen aber immer diese Horden. Man musste das einmal befestigen, man hat also so Steinmauern aufgeschichtet, 2-3 Meter, weil wenn die reinkamen, haben die erstens einmal alle den Kopf kürzer gemacht und haben alles verbrannt. Die haben sich sowas mitgenommen, das andere haben sie verbrannt. Jetzt, der Mensch früher war eher so ein tierartiges Wesen, das war ein Träumer, der hat das überhaupt nichts mitgekriegt, er ist aufgestanden in der Früh und ist er draufgekommen, er hat dann Hunger, vielleicht hat er einen Durst gehabt. So einfache Sachen. Wenn man aber jetzt die Menschheit weiterbringen soll, braucht man einen zentralen Entwicklungsstrom, der man hier einfügt. Und das kommt nur ganz hohe Eingeweihte. In Indien, da hat sie erst begonnen, waren es diese Rishis. Und diese Rishis sind nichts anderes als die Beauftragten von den 7 Planetenhüttern in der atlantischen Zeit. Denn diese Priestergötter in der atlantischen Zeit, wie wir schon vorhin gehört haben, die hatten einfach einen direkten Draht zu den Planetenvorstehern. Und was immer auf der Welt ist, jede chemische Erfindung, jedes Auto, stammt von diesen Planetengeistern, nicht von uns. Die inspirieren uns. Dort ist die Weisheit drinnen. Es gibt ja, ich habe das schon einmal mitgenommen, am Anfang das Buch von Franz Bardon, einer der ganz großen Hermetiker, der alle diese Wesen detailliert beschreibt. Wie sie heißen, wie ihre Sigille ist, wie ihr Ton ist, den man braucht, um sie anzurufen, und so weiter. Diese Wesen sind ja da drinnen, und der Planetenvorsteher, das heißt pro Grad, zum Beispiel Waage beginnt, also sagen wir jetzt bei 0 Grad Waage, bis 30 Grad Waage, ist ein Wesen, ganz verschieden vom anderen. Der hat aber wieder Unterwesen. Und es gibt einen Planetenvorsteher, und mit dem kann man sie sofort zu
ja, sag. Bevor ich es vergesse, dieser Franz Bardon,
hat der
um die Jahrhundertwende so ein ziemlich dickes, okkultes Buch geschrieben.
Also ein bisschen später zeitlich, so in die 50er Jahre. Er stammt aus Meerisch Ostrau.
Ah, okay.
Ja, 50er Jahre.
Ich habe ein ganz interessantes, okkultes Buch gefunden, wo der Jahrhundertwende, und ich habe jetzt eingebildet, dass der Franz Bardon
Der Franz Bardon ist ja wirklich ganz ein großartiger, sein ganzes Leben und so. Er ist ja in der Nähe von uns, Meerisch Ostrau ist ja gar nicht weit. Und diese Rishis waren dann die Nachfolger der 7 Planetenhüter. Und die haben wieder Rishis ins Leben gerufen. Und die wieder Rishis, das hat nie aufgehört über Jahrhunderte, eben Brahmanen, die wurden dann halt Brahmane genannt, aber das waren die Rishis. Jetzt kam aber die persische Zeit, und diese indische Zeit war ja so, dass die Menschen, die rüberkamen, die haben jetzt dasselbe erlebt, was sie erlebt haben, wie sie schon ausgetrieben wurden aus dem Paradies. Sie wurden beim Paradies, wie wir ausgetrieben wurden, das war das Furchtbarste. Wir können uns auch nicht irgendwie bei uns auch noch einmal wachrufen, das wird man gar nicht erleben, ausgetrieben zu werden, aus dem Paradies, aus dem Weltenei, wo man mit allen Wesen zusammen ist, von diesen grausamen Göttern, unseren Schöpfergöttern, das sind also grausame Wesen, die haben uns rausgetrieben, sie wurden angehalten von der Trinität, aber sie haben uns rausgeschmissen, in die größte Einsamkeit. Wir konnten überhaupt keinen Kontakt haben, weil die anderen Wesen, die drinnen waren, die waren ja fein aufgestellt, nach Maßzahl und Harmonie. Die wurden ja aufgehängt in der Planetensphäre. Und wir kamen aber nicht mehr hin zu denen. Ne? Das war ja das Erste, was man gemacht hat. Man hat eine Rakia seinen Darm eingerichtet und hat die Wesen, mit denen wir ja alle zusammen waren. Wir waren ja mit denen zusammen, sondern unsere Brüder und Schwestern. Die ganz hohen Wesen sind durch uns durchgegangen und jetzt auf unseren Spitz geben und raus. Und hat uns rausgeschmissen. Und das sind diese grausamen Schöpfergötter, die wir so anwenden. Das sind sie aber nicht. Sie sind cool und grausam. Aber es gibt noch ein Ende. Und das Ende ist wieder anders. Das ist ein ganz anderes Ende. Und zu denen kommen wir auch. Vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt haben sie uns rausgeschmissen. Und noch gespalten in zwei Teile. Das kommt noch dazu. Wenn der Mensch früher ein einheitlicher Mensch war, hat man eben jetzt diesen Menschen geteilt. Und jetzt ist er männlich und weiblich, weil er konnte sich nicht mehr selbst fortpflanzen. Solange im Weltenei war, war er in der Einheit. Da konnte er sich ja fortpflanzen. Aus sich abschaben eigentlich. Wie ein Kopierer. Nicht? Da legt das hin und kopiert es. Jetzt ging es nicht mehr, weil es war getrennt, weil der Mensch in der Erscheinungswelt der Polarität unterliegt. Eben die Trennung von Licht und Finsternis, die Trennung von Subjekt und Objekt, die Trennung von oben und unten, die Trennung von Leben und Tod, das können wir durchspielen über alle Sachen. Und jetzt konnte sich der Mensch aber nur fortpflanzen, wenn er als Teilmensch mit den anderen sie vereinigt. Sonst geht es ja nicht. Und das ist die Grundlage, sonst gäbe es ja keine Menschen. Das ist aber schwierig, weil ja der eine den anderen sozusagen bestohlen hat. Also der Urmensch, der hat ja alles. Jetzt sieht er draußen seine Frau. Und das einmal, was hat denn die? Ja, Moment, das gehört ja alles mir. Das hast du mal rausgestohlen. Also ist es ein feindliches Verhältnis von vornherein. Es ist eine Grundlage. Und die Frau sagt, und die Frau sagt, oh Mann, was bildet denn der ein? Das gehört alles mir, was der hat. Jetzt würden die ja gar nicht zusammenkommen, wenn es nicht gäbe die Urlist der Natur. Also ich nenne das immer so Urlist der Natur. Und die Urlist der Natur bringt jetzt die List, die männliche oder die weibliche, dass sie dich so stark anziehen durch die Sexualität. Jetzt ziehen sie sich stark an durch die Sexualität und es entsteht jetzt dann was Neues, weil sie ja wieder verbunden sind. Aber nachdem das vorbei ist, sind sie schon wieder feindlicher. Ja, weil die Urlist lässt ja nach. Das wird erst beendet im Wassermann-Zeitalter, wo diese Sexuelle abgeschwächt wird und der Mensch diese Widerstände oder diese Gegensätzlichkeit in sich selber erlebt und auflöst. Der neue Mensch ist ja ein Mensch, der wieder der Alte kann man nicht sagen, aber der so ähnlich ist, wie er runtergekommen ist. Denn wir steigen jetzt nach oben und da werden wir geschlechtslos. Weil wir waren ja geschlechtslos. Jetzt geht es ja wieder nach oben. Dieser langsame Prozess, der sehr gefährlich ist, weil gerade die Skorpion-Magierinnen, wie wir dann sehen, das ist ein Zeitalter der Weiber, der Frauen, das Wassermann, ganz und gar weiblich, und die sind sehr gefährlich, noch dazu, dass sie den Skorpion regieren, die werden eine sexuelle Askese treiben und diese Askese, die wird so viel Kraft haben, dass sie eben das ganze Zeitalter sprengt und die letzten Energiereserven rausholt, speziell von Menschen, weil sie nämlich nicht nur den Kern sprengt in der Materie, sondern auch einen viel stärkeren Kern. An den denken wir nicht. Unser Kern, und das ist das Ich. Und wenn sie das Ich spalten, und es wird gespalten, sind alle schizophren, das ist einmal klar, und die Kraft, die vom Ich kommt, ist noch viel größer als die, die in einer Atombombe steckt. In einer Atombombe, oder im Uran, das ist ja eigentlich nur ein toter Stein. Was kann also ein Stein eigentlich an sich? Um gar nichts. Aber in dem Fall schon. Er kann schon viel anrichten. Also eine Atombombe, eine Wasserstoffbombe, die das Startgewicht hat, also in Russland und die USA, von 100 Tonnen. Und wenn die aufkommt, nach New York gibt es New York nicht mehr. Das wird auch sein. New York und alle amerikanischen Städte werden völlig vernichtet im nächsten Krieg. Sagen alle, hier ist ja dasselbe. Und was ist aber da drinnen? Da müssen die gewaltige Kräfte sein. Das müssen ja nicht mehr als 50 Gramm spaltbares Material. Von 750 Kilo Uran braucht man nur 50 Gramm für Atombomben. So wenig. Es ist ja gewaltig. Was da für Kraft? Welche Kraft ist denn das? Wenn wir uns einen Stein uns vorstellen, da haben wir ja so eine Eule oder irgend sowas, ja, da haben wir einen Stein. Wo ist denn da immer Kraft drin? Wie kommt da die Kraft rein? Wie kommt da die Kraft rein? Das ist.
Ja, wieder Kilo wegen oder
500 Gramm. Aber wie kommt da Kraft hin? Das ist existiert und ist nicht einmal, dass eine Pflanze raustritt. Ja, die Kraft, die drinnen ist, die sehen wir nicht. Das ist jetzt die Kraft der Drohne, des Weltenwillensfeuer. Das ist da drinnen. Und wenn wir jetzt den Kern spalten, dann, ist nämlich das, dann spalten wir nämlich die organische, dann spalten wir die Vereinigung zwischen männlich und weiblich wird gespalten. Und dann, wenn man so wollen, burt das aus und explodiert. Das ist da drin, sonst gäbe es ja überhaupt, sonst gäbe es ja das überhaupt nicht, dass das möglich ist, dass 50 Gramm eine Stadt, also wie New York zum Beispiel, das ist egal, kann man viele asiatische nehmen, wird via Rasierklinge rasiert. Und was entsteht als erstes? Die Hitze. Warum? Weil das ist ja das Welten, die uns vor der Tonne. Das ist ja ihr Wärme, der Wärmeäther. Und jetzt würden wir aber den Menschen auch noch spalten. Und das wird die große Katastrophe, die Skorpion-Magierinnen. Und diese Magierinnen haben die Kraft, weil sie in sexueller Askese leben. Und das Zweite ist, dass es auch eine Unterbewertung gibt, das ist Sublimierung der Sexuellen. Aber die Unterbewertung der Sexuellen, und das führt dann dazu, dass man überhaupt einen anderen Menschen überhaupt nicht mehr interessiert, vom anderen Geschlecht, weil wenn ich kein Interesse habe, sexuell oder seelisch auch, wenn ich ohne das kein Interesse habe, ja, dann interessiert mich der nicht, dann kann ich mit dem machen, was ich will. Ich brauche nicht nett sein und freundlich oder mich bemühen, weil wenn ich eine Unterspannung habe. Es kommt zur sexuellen Unterspannung und es kommt zur Sublimierung. Also es kommt viel. Aber wir sind jetzt noch beim Persischen und bei der persischen Zeit kommt jetzt ein großer Eingeweihter. Und das ist in der Zarathustra, den Rudolf Steiner als einen der ganz großen Eingeweihten bezeichnet. Dieser Begriff ganz große Eingeweihte ist auch ein Begriff, der eigentlich dasselbe sagen will wie der Majestatis Pluralis. Der sagt ja auch wir, der Kaiser sagt ja auch wir tun das, er tut es ja nicht. Wir und der Rudolf Steiner meint auch, einer der größten Männer, der größte in Wirklichkeit. Das würde ich nie sagen, man sagt das nicht. Vielleicht gibt es auch einen zweiten. Und der Zarathustra, der kommt ja auch rüber. Ja, wir sind ständig beim Indischen und das Indische ist eben jetzt, hat das Erlebnis von der Ausgestoßenheit aus dem Paradies wieder erlebt, weil sie aus der Atlantis ausgetrieben wurden. Und wieder die Einsamkeit. Also die Einsamkeit ergibt sich ja schon beim Abstieg aus der lemurischen Zeit. Wir fallen rein und wo sind jetzt unsere Geschwister? Wir sind ja ganz allein und wir sind unfähig, wir sind verwundbar, wir können uns auch nicht ernähren. Weil im Geistigen ernährt man sich ja nicht. Wie geht dann die Ernährung? Wir haben ja keinen Magen. Das ist über ganz lange Perioden ist das ausgedüftelt worden und wir haben keine Sinnesorgane. Weil wie verbinde ich mich mit der Welt? Nur durch Sinnesorgane. Das kann ich mir nicht verbinden. Und welche sind das? Ja, zuerst einmal die Augen, die Ohren. Wir hatten aber keine Augen, die wurden uns rausgebrannt, rausgeätzt. War furchtbar schmerzvoll. Und das Schlimmere ist gar nicht die Augen, sondern der Ton. Also wenn Sie einmal irgendwo eine Detonation erlebt, im Krieg oder was, wenn das ein Ton ist, also da ist jemand erledigt. Nicht das, was man sieht, noch viel schlimmer. Also der Mensch war wirklich ein ganz armseliges Würmer und er hat aber auch keinen Körper gehabt. Jetzt musste er erst ein Fahrzeug in den Griff kriegen. Und die Fahrzeuge waren also wie die Astralwesen, die waren schon früher da. Jetzt musste er die Astralwesen einmal da irgendwie bändigen. Das konnte er aber nur selten, weil die so kräftig waren. Also das war ganz ein langer, schwieriger Prozess. Und in der Zeit, wo wir also Unsagbares und Unfühlbares erlebt haben, und vor allem die Einsamkeit jetzt, warum sie immer du fällst raus und niemand ist da und niemand hilft da und du kennst die Welt nicht, du musst dich ernähren. Da gab es dann eine Rettung, nämlich es kam die Sonne. Und jetzt kam also ein mächtiges gelbes Wesen in der Früh. Warm war es, groß war es. Und das Wesen hat man empfunden so, das ist nur für mich da. Du bist für mich da, warum? Weil du liebst mich, hat die Sonne gesagt. Und hat auch so gelacht mit Malte Oerson. Ich mag dich und darum bin ich da. Und der Mensch hat gewusst, das ist ernst gemeint, sonst wäre es nämlich nicht, die Sonne ist nur für uns da. Sie ist nicht für die Tiere da und für die Pflanzen. Die sind ja auch für uns da. Also man hat einen Gefährten gefunden und man wusste, jetzt bin ich gerettet. Die Sonne, das ist das wirkliche Liebewesen, das gesagt hat, ich mag dich, darum bin ich da, darum gehe ich auf. Jetzt ging aber die Sonne wieder runter. Und das war das Problem. Jetzt hat man natürlich gehofft, dass sie die Sonne nicht wieder verabschiedet, dass man nicht wieder allein ist und sie gehen wieder auf. Und nachdem das dann glaube ich, hat man gewusst, man ist gerettet durch die Sonne, die hat uns gerettet. Rein seelisch schon einmal, äußerlich auch physikalisch. Und jetzt war dann die Nacht, also wenn es da unten ging, die Sonne also deszendiert hat, im Deszendenten, also der ist da unten, der Aszendenten ist, da geht die Sonne auf, hier steht es am Mittelpunkt, der Zenit oder Medium Zöll, hier deszendiert, so geht sie unter die Erdoberfläche drüber. Das untere ist bei jedem Horoskop immer das Unbewusste, das Weibliche, das finster ist, und oben ist das Aktive, die Bewusstheit. Also hat man im individuellen Horoskop Planeten da oben, dann sind sie zur Freiheit. Kann man frei verfügen. Hat man sie da unten, ist man gebunden. Also die Sonne geht da unten und ist man am tiefsten Punkt. Und wenn sie jetzt da nach unten gehen, aus dem Fenster, dann war was anderes. Jetzt war es plötzlich dunkel, dunkelblau. Es war ein Märchenbild. Ein paradiesisches Märchen. Alles dunkelblau und weiße Sterne. Und die haben eben auch so heruntergelacht, so dieses Weiß, dieses Hell der Sterne, das da so runterkommt auf uns, das ist eigentlich so eine paradiesische Sternenmutterhülle. Und da waren wir jetzt drinnen, und das ist natürlich gewaltig, denn das sind ja Ruhestellen, die bewegen sich ja nicht. Dieser ruhige Hintergrund, diese Majestät und dieses Blau. Und da kam jetzt ein lustiger Geselle, der Mond. Der ging jetzt auf, hat immer so gelacht, nicht? Einmal ist er voll, einmal ist er ganz. Und dieser Mond, dieses Chamäleon, der ist schon so, als er mich schon anders aus, es ist genauso. Es ist genauso, wie ich sage, so ist es eben empfindungsmäßig. Dieser Mond ist ein Wandler, er wandelt sich ja immer. Die Sonne ist kein Wandler, die ist ruhig, stetig. Der Mond, der ist nicht stetig. Einmal ist er ganz, einmal ist er halb, einmal ist er dann näher bei der Erde, einmal ist er weiter weg. Und dieser Mond, dieses Wandeln, hat jetzt was anderes angeregt, nämlich die seelische Tätigkeit, das seelisch Wirksame. Denn wenn was nicht kontinuierlich ist, immer sich wandelt, also einmal so, das regt das Seelenleben an. Das Seelenleben hängt zusammen mit den Wandelsternen und die bewegen sich, die Planeten bewegen sich. Die Fixsterne bewegen sich ja nicht, das kennen Sie in der Welle, Fixsterne, statisch. Und die Sonne ist auch statisch. Aber der Mond, der initiiert jetzt die rasche Abfolge von seelischen Reaktionen, Hochstimmung oder getrübt sein und so weiter. Im Französischen heißt sie auch lunatique, launisch, Luna. Die Luna macht launisch, der Mond. Und jetzt war ein geretteter Mensch, in der Nacht hatte er diesen lustigen Gesellen, der da auf und ab ging. Und in der Tag hatte er die Sonne. Und jetzt wusste er, ich bin gerettet und es wird schon irgendwie gut gehen. Und deshalb sind diese beiden Elemente auch unsere Grundlichter. Es heißt ja auch die zwei Lichter, heißt auch bei den ganzen Apokalyptikern oder Propheten. Das eine Licht ist der Mond und das andere ist die Sonne. Das kann man jetzt schon sehen. Die herrschen die beiden Zeichen Löwe und Krebs. Und das sind auf diesen beiden Säulen ist die ganze Welt überhaupt aufgebaut. Sonne und Mond. Beide haben denselben Durchmesser, von uns aus gesehen, und das zählt. Und beide haben noch was Besonderes. Es sind die einzigen, die nicht rückläufig werden astronomisch. So astronomisch kann ein Planet ja rückläufig werden. Nur die nicht. Und beide herrschen nur ein Zeichen. Jetzt komme ich nochmal zum Persischen zurück. Wir kommen eh gleich wieder drauf zurück. Der Zarathustra, der große Eingeweihte, gibt jetzt eine große Schau und inauguriert die Zeit. Und was macht er? Nun, der Zarathustra hat ja auch alles gewusst, was die Inder wussten. Und dieses indische Zeitalter war ganz ein ängstliches Zeitalter. Wenn man eben vertrieben war, wenn man geschlecht war, jetzt hat man sich in diesen Erdhöhlen versteckt und hat äußerlich, man ist gar nicht in die äußere Natur gegangen. Es war ja auch ein anderes Land, Indien ist ja ganz anders. Man war also verwundbar auch und hat sich gerieben an der Mutter Erde. Darum ist dieses Zeitalter immer in den Höhlen, hat sich das abgespielt. Und weil es der Mond ist und der Mond hängt zusammen mit allem, was rausgefallen ist aus der Erdentwicklung, hat man immer zurückgeschaut. Immer in die Vergangenheit. Und was war eigentlich das wichtigste Gut, der Rishi Sasanti da unterrichtet?
eben diese früheren Brahma-Tage. Brahma-Tag, die Brahma-Nacht, Mandandara und Pralaya. Das haben sie den Indern gesagt. Nach außen sind sie nicht gegangen und sie konnten auch die Natur nicht sehen, weil ein Schleier drüber, das haben wir schon öfters gehört. Sie konnten also nicht Farbe sehen. Sie waren ganz verinnerlicht und ängstlich. Und jetzt kommt es, dass kein weibliches ist, der Mond ist ein weibliches, sondern ein männliches, vor allem in dem Zeitalter. Und jetzt kommt der Zarathustra. Und der Zarathustra, der hat auch das alles gesehen, was wir in der Genesis besprechen, dass nämlich zur Mondenzeit, also dem alten Mond, eine Rebellion war. Der Geist der Persönlichkeit, die haben rebelliert und haben andere angesteckt. Und zwar die Engel. Und jetzt ist der Mensch rausgefallen aus dem Paradies, wurde verführt, und ist die ganze Schöpfung ist nach unten gerutscht. Und mitgegangen sind die braven Engel, nämlich die Verführerischen, die wir als böse bezeichnen, oder auf Stellung bezeichnen, aber die Guten, die regulär geblieben sind, als Drückeberge-Engel. Weil sie tun ja nichts für uns. Während die anderen stehen sie zur Verfügung und verführen uns. Oder versuchen es. Und wie aber jetzt nach unten gesagt ist, wurden nicht nur die Engel von den Archaier infiziert, sondern, und das hat der Zarathustra jetzt gesehen, es geht in der ganzen Hierarchie nach oben. Selbst die Sonnenwesen, und das sind die Exousia, also die Elohim, die Dynamis und die Pyriodetes, die drei sind in der Sonnensphäre und die waren auch angekränkelt. Und das hat er so gesehen, dass diese Sonne eben nicht mehr rein weiß ist, rein hell ist, sondern die hat auch schon so grau-schwarze Einschlüsse, Schlieren, könnte man sagen, und die nannte er eben dann als Angria Minor und das andere als Ormuz. Jetzt wäre das eigentlich ganz egal, was da oben passiert für uns, kann uns eigentlich egal sein. Aber so ist es eben nicht, weil diese Wesen im Geistigen ja ganz harmlose Wesen sind. Im Geistigen gibt es kein Gut und Böse, es gibt nur Neutralität. Und wenn jemand angehalten ist, operativ einzugreifen, den Menschen zu verführen, dann deshalb, weil sie ihm jemand oberer anschafft. Und das Wesen, das eben das Kommando da kriegt, kann nicht Ja sagen, ich tue es. Und auch nicht Nein, ich tue es nicht, weil es eben nicht frei ist, es ist nur der Mensch. Und der Grund, warum wir rausgefallen sind, ist eben das Experiment, ist es möglich, dass überhaupt ein Wesen aus der Hierarchie, wir sind die 10. Hierarchie, die Engel die 9., etwas ganz Neues sein kann, was nur die Trinität hat, nämlich ein Modul sozusagen drinnen hat, eben aus sich selber frei was zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen, sein Leben zu bestimmen und vor allem der geistigen Welt zu widersprechen. Das ist ja das Wichtigste. Man darf die geistige Welt, das ist ein Boxer gegen hin und wieder, das hat der Menschheit ja getan. Der Prometheus räumt das Flammen, so ist er, raubt das Feuer. Das ist ja gemeinsam der Boxer. Er geht rauf und holt das Feuer runter und die Götter zünden ihn und er kommt dann in den Kaukasus, der wird an den Felsen geschmiedet. Das heißt, an seinen eigenen Stoff, an sein Gehirn geschmiedet und der Adler backt ihm aus dem Leber, heißt, weil er jetzt denkt, braucht er mehr Ätherkräfte fürs Denken und die Lebenskräfte werden erodiert und das wird angedeutet durch den Adler, der ihn aus der Leber frisst und die Leber ist das Lebensorgan. Das ist der Hintergrund von dem Bild. Aber da hat der Mensch schon einmal ordentlich zugeschlagen, hat ihn das runtergeraubt. Das geht dann so weiter und die Frage ist, gelingt das Experiment oder gelingt es nicht? Denn ein Experiment muss nicht gelingen. Das heißt ja expirere und das heißt im Außerhalb der Berechenbarkeit, der Erfahrungswelt. Jetzt sind wir also herunten und haben uns einigermaßen eingelebt und jetzt geht es weiter. Und der Zarathustra in der persischen Epoche hat gesehen, die Sonne ist auch schon, ist auch der Herd schon drinnen, die Infektion schon drinnen. Und jetzt hat er gesagt, was macht man in so einer Situation? Und jetzt ist er auf zwei Sachen gekommen. Wenn man das Böse bekämpft, eben durch die Durane, durch die Wilden, da gab es ja viele, äußerlich gab es ja jetzt diese Hell- und Dunkelfärbung, geistig hat sich ja in der Erde natürlich genauso abgespielt, bei den Menschen natürlich auch. Die kam aber erst jetzt zum Tragen, beim Indischen noch nicht. Das war kein gespaltenes Zeitalter. Nur dann, wenn ein gespaltenes Zeitalter ist, das ist nur bei den Luftzeichen, sonst ist es nie gespalten, weil die haben ja zwei Linien drin. Das zeigt sich ja schon beim Zwilling, er hat zwei Linien. Es geht dann weiter, bei der Waage, der hat zwei Linien. Wir haben es beim Wassermann, der hat zwei kosmische Strahlungslinien. Das sind immer Zeichen, die nicht integrativ sind, sondern die immer hin und her wählen zwischen These und Antithese. Und jetzt ist das persische Zeitalter eben auch eines schwarz-weiß. Zimmer ist klar. Oder nutzt den Ahriman. Der Bauer, der jetzt ruhig ist, der Verantwortung übernimmt, er muss ja säen und ernten, sonst kann er nicht leben. Er bleibt ja an einem Punkt, er bewegt sich ja nicht mehr wie der Jäger und der Sammler. Und auf der anderen Seite die Turanier. Alles, wie es jetzt in diesem Spannungsfeld, in diesem polaren Schwingungsverhältnis drinnen. Und jetzt sagt der Zarathustra, es gibt nur eine Möglichkeit, denn das Böse kann man nicht bekämpfen. Bekämpft man nämlich das Böse, dann wird es stärker. Ist klar. Und das Zweite ist, das Böse ist von der kosmischen Regierung, wenn man wollen, zugelassen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit. Es ist zugelassen und wenn wir es bekämpfen, dann wird es stärker. Es ist immer so, wenn was zugelassen ist, dann wenn man es bekämpft, dann wird es stärker. Eben wird es stärker, weil es eben auch wächst durch den Widerstand. Also das hat der Zarathustra, Also der Zarathustra hat gesagt, das Böse ist da, wenn man es bekämpft, wird es stärker. Das Böse ist aber gleichzeitig zugelassen von der Welt, Weltenmächten, und es ist nicht aus der Welt zu kriegen. Es ist da, also wir müssen uns abfinden. Zeigt dir auch, dass da drinnen ist. Was tun wir jetzt? Nun hat der Zarathustra gesagt, eines gibt es. Das ist das Einzige. Man kann sich in das Böse durch eine Hintertür reinschleichen, das merkt nämlich das Böse nicht, weil da hat sie dieselbe Identität, empfindet das als Fremdkörper und von innen durchlichten. Also man kann sich bekämpfen, man kann sich auf der Welt schaffen, man kann sie von innen her durchlichten, auflösen, und das ist jetzt das arische Element. Arisch ist immer kulturschaffend und immer das Element des nicht-antagonistischen Auftretens. Also der andere ist ein Feind und bringt ihn um. Das turanische Element ist das Gegenteil, nicht? Das turanische geht ans Mongolische und etwas rein. Und diese Situation ist genau die wir haben im Wassermann-Zeitalter. Genau dieselbe Fragestellung, genau dieselbe Situation. Jetzt sind wir zwar zum Wassermann noch gar nicht gekommen, aber ich will es nur fortsetzen, weil es sich jetzt anbietet. Jetzt haben wir das Wassermann-Zeitalter mit dem Aszendent Wassermann, der steht dann da hervor. Und wenn wir uns das nur äußerlich anschauen, es ist ein wieder so ein gespaltenes Zeitalter. Nehmen wir mal das Positive. Das Positive sind jetzt diese Magier, diese Aristokraten des Geistes, also die Wassermann-Menschen. Und diese Wassermann-Menschen, das sind eben Menschen, die erstens einmal in der Lage sind, sich im so einem geistigen Bereich aufzuhalten, weil sie eben schon die Voraussetzungen haben, und dort unmittelbar aufgrund ihrer starken Ich-Entwicklung aus dem Sonnenstrom, der von der Zukunft zu uns kommt, aus dem heraus was ganz Neues zu schöpfen, was es nicht gibt. Weil die Sonnenzeit ist ja nicht unsere Zeit, unsere vergeht, heute ist Montag, dann ist Dienstag. Die Sonnenzeit hat ein anderes Prinzip, nicht das Ursache-Wirkung-Prinzip. Da ist eine Ursache, jemand verunglückt, er kommt ins Spital, ist die Wirkung. Jemand hat einen Hunger in der Früh, er frühstückt, ist die Wirkung. Aber die Sonnenzeit ist anders, du hast zuerst die Wirkung und sucht sich eine Ursache. Und diese freie Zeit, die ist ganz frei, die ist also nicht verbaut. Alles andere ist in der Mondsphäre drinnen, das ist die Schlacke, die ausgeworfen wurde. Es gibt ja ungeheure Schlacken bei der ganzen Entwicklung. Und die Schlacken, ja, das ist eben vielschichtig, darum muss man es noch einmal sagen, wie dieser Damm aufgebaut wurde. Als die Rakia befestigt wurde, wurden diese ganzen geistigen Wesen, unsere Brüder und Schwestern, unsere Familie, wurde aufgehängt, montiert, eben nach den heiligen Zahlen. Also die heiligen Zahlen, die sind die Grundlage der Welt und der heiligen Körper. Die waren jetzt dann sichtbar für uns, klar, also sichtbar eben im Himmel. Nach kosmischen Zahlen, und das heißt nach Harmonie, nach Weisheit und nach Richtigkeit. Weil Recht heißt immer das, was gut ist, schön ist, darum heißt der Kosmos schön und heißt auch gut, weil das, was schön ist, ist gut, und das, was gut ist, ist auch schön.
Aber was ist mit der zweiten Hälfte? Die Rakia, nicht? Rakia ist eben dieser Damm. Und wenn wir es uns praktisch vorstellen, jemand macht ein Weihnachtsgebäck zum Beispiel, einen Kuchen, da hat er einen Kuchen, dann hat er Mehl, er gibt Wasser rein, er gibt vielleicht Eier rein, Nüsse rein, er reibt also Honig, er gibt Honig, er reibt vielleicht Ingwer oder vielleicht Zitronen rein und dann hat er einen Teig. Und jetzt schneidet er den Teig in der Mitte auseinander und nimmt die Keksformen und schneidet die Keksel aus. Also ein siebeneckiges Keksel, ein fünfstrahliges Keksel, vielleicht ein rundes Keksel, vielleicht auch ein Engel. Anthroposophen wird Engel dazu mischen. Nicht? Das heißt ja so, die Bengel haben die Engel gern. Und also jetzt nimmt er das Ganze und backt. Jetzt wird es gebacken. Und dann verschwimmen die Keks nicht mehr. Jetzt hängen wir es auf. Was ist denn mit dem zweiten Teil vom Teig? Da sind dieselben Nüsse drin, dasselbe Honig drin. Was ist mit dem? Von dem hören wir nichts mehr. Der zweite Teil gibt es auch. Und mit dem hat man sich die früheren beschäftigt, in dieser ganzen sumerischen Zeit, hat man genau dieselbe Schöpfung. Auch die Tante auch, erwähnt es auch, nämlich die Gegenschöpfung, die negative. Und die Wesen, die da oben sind, die gibt es genauso, aber in der im Erdinneren oder in der Erdenmondensphäre. Und die sind im Chaoszustand geblieben. Die sind chaotisch geblieben. Und man hat immer dasselbe Symbol verwendet, nämlich den Drachen. Oder die Molche oder Riesenschlangen. Wir haben es im Chinesischen mit dem Drachen. Wir haben es auch die hebräischen Propheten haben auch das mit dem Drachen bezeichnet. Der Drache war wild, der war unberechenbar, Feuerspein, hinten einen riesigen Schwanz und vor allem gefräßig. Und gefräßig heißt, er hat das Licht gefressen. Der Drache hat das Licht gefressen. Eben im Bauch ist alles finster, das war ein Symbol. Der frisst das Licht. So war es nämlich auch. Und hat sich gemästet vom Licht. Also Licht heißt vom reinen geistigen Ordnungsprinzip. Kosmos heißt ja auch Ordnung. Und da unten war aber keine Ordnung, da war Chaos. Das ist heute alles drinnen. Was ist noch drinnen in der Erde? Wird repräsentiert durch den Mond. Also ich muss jetzt, kann es nicht näher ausführen, den Mond, aber wir werden es noch, was der Mond bedeutet, die Mondensphäre. Wir wissen ja eines schon, das ist die Karmasphäre, wo das ganze Karma von uns abgelegt ist. Und was jetzt da drinnen ist, ist eben alles, was rausgefallen ist. Bei der Saturnzeit, bei der Sonnenzeit und bei der Mondenzeit, dann bei der Erdenzeit und vor allem das Menschheitskarma ist drinnen. Und unser Karma ist drinnen. Und was die Menschheit begonnen hat, im guten Glauben auch, idealistisch, da ist ja manches schief gegangen. Also Idealismus führt ja meistens dann ins Gegenteil. Das liegt auch da drinnen. Und die Gegensonne ist auch da drinnen, die schwarze Sonne. Und man hat das System in Iran, also die Sumerer waren die höchst entwickelten Menschen überhaupt. Also unsere Kultur, wenn wir, also manche Menschen wollen immer rekurrieren auf frühe Zeiten, dann ist es nicht sehr anständig, wenn man von der jüdisch-christlichen Vergangenheit spricht. Das ist eher peinlich. Sondern unsere Vergangenheit, wenn es jemand sagen will, ist die sumerische. Das ist das Elitevolk. Das waren aber weder Indogermanen, also keine Arier, noch Semiten. Die kamen auch aus der Atlantis. Die haben diese agglutinierende Sprache, gibt es heute teilweise noch im Kaukasus und so weiter, im Ural. Das waren die ganz großen Meister, also die Sumer, die standen noch über die ganzen Pharaonen drüber. Und alles, was wir haben und was wir noch kriegen, das wussten die Sumerer, weil sich nämlich die Stierzeitalter im Fischezeitalter spiegelt. Und was immer die Ägypter hatten, haben wir heute. Aber die Ägypter hatten noch mehr. Zum Beispiel, die ganze Chemie stammt aus Ägypten. Denn Ägypten selber war ein Chemiekraftwerk, könnte man sagen. Denn es kam ja der Nil vom Norden und hat dann die Gegend überschwemmt. Es war ganz schwarz und da hat der Mensch jetzt aber gar nicht gesehen, was die Chemie macht. Jetzt kommt die Weltraumfahrt. Die Ägypter hatten also ohne Raketen eine ganz viel größere Perspektive wie wir. Natürlich haben die Ägypter gewusst, dass die Erde rund ist. Das ist klar, die wussten das schon und dass es eine Kugel ist. Die ganzen Strahlen, die wir heute erst beginnen, zum Beispiel eben die Skalarwellen, die elektromagnetischen Wellen, Nanotechnologie, hatten die alles. Laser hatten die alles. Und die konnten aber auch die Gravitation willkürlich erhöhen oder senken. Also die konnten also, das ist alles passiert. Also wenn die einen Brunnen gebaut haben, haben die nicht so reingehaut, sondern die haben also einfach einen Stein genommen, wie den da, und haben die Gravitation erhöht. Und dann ist der Stein 100 Meter nach unten geplumpst. Und so haben sie die Pyramiden gebaut, die haben nicht geschuftet oder so. So wie die Osterinseln. Die sind nie transportiert worden. Da gab es ja Engländer, die waren auf den Osterinseln in den 30er Jahren und haben alles durchgerechnet. Weil es gibt ja keine Steine auf den Osterinseln und es gibt auch nur die Passboote. Und dann haben die da gesagt, nein, so war es gar nicht. Die sind durch die Luft geflogen, die Steine. Das verstehen dann natürlich dann die Europäer nicht. Aber so war es, weil man eben die Gravitationskräfte aufheben konnte. Das konnte man aber auch in anderen Ländern, weil das war ja, die Atlantis ist eben ausgezogen entlang des Indus-Bogen. Und da sind nicht viele, sind da viele auch diese Sütze-Völker, die stammen ja auch aus der Atlantis. Also die haben auch die Fähigkeiten gehabt. Die Indianer haben auch die Fähigkeiten gehabt. Auf alle Fälle hatte man diese Fähigkeiten früher und die spiegeln sich im Stierzeitalter. Aber was spiegelt sich jetzt? Jetzt spiegelt sich im Wassermann-Zeitalter spiegelt sie eben dieses persische Zeitalter. Und der Wassermann, wir haben gesagt, ist es ein kühler Mensch, ein bis zur höchsten Abstraktion fähiger wissenschaftlicher Geist. Nur der Wassermann hat zwei Sachen. Er ist Wissenschaftler, Mathematiker zum Beispiel kann er sein, weil der Saturn drinnen steht mit dem Merkur. Merkur heißt Intelligenz, Saturn Ordnungsprinzip. Und er hat die Venus, da kann auch Künstler sein. Das kann ein anderes Zeichen nicht. Kommt darauf an, wo das steht, in welchem Haus und so weiter. Und er ist aber kühl und er lebt nicht mehr in der Welt. Deshalb wird die Welt im Wassermann-Zeitalter verwahrlosen. Jede Ästhetik ist vorbei. Wenn es interessiert den Wassermann überhaupt nicht. Weil der lebt ja auf einem Lichtstrahl und da lebt er jetzt in der Sonnenzeit. Und er schafft Neues, was noch nie geschaffen wurde. Jetzt muss man sich vorstellen, es geht der Welt auf. Die kann ich schaffen, weil ich selber so entwickelt bin mit meinem Ich, mit meinem Ich selbst, dass ich aus der Sonne, die ja frei ist, da kann ich jetzt alles bilden. Und ja, schafft der Welt. Und dann schafft er wieder einen und noch einen und ständig. Dem interessiert auch die Alte nicht mehr. Was, die Alte ist ja schon geworden. Der schaut nicht runter und sagt, aha, da kann ich noch eine Steinmauer bauen. Oder noch ein Surfinstitut, ein Surf oder was hinstellen. Das interessiert dem überhaupt nicht. Der schafft ganz was Neues. Und da unten verwahrlost es natürlich. Jetzt ist aber dieser Wassermann-Typus ein sehr unruhiger Typ, labiler Typ und er kann sich nicht entscheiden. Er ist entscheidungsschwach. Warum? Weil die Welt so vielschichtig ist für ihn, dass er erstens mal gar keinen Standpunkt einnehmen kann. Weil einen Standpunkt einnehmen, da muss ich sagen, das ist mein Standpunkt, kann er nicht, weil er zu vielschichtig ist. Nicht, weil er zu dumm ist, sondern weil er so eine reiche Welt erlebt, dass er sagt, ja, jetzt hat jemand ein Kind umgebracht, der hat schon drei Kinder umgebracht, der gehört eingesperrt und in eine Klinik. Ja, aber andererseits ist der wirklich selber schuld, waren doch die Eltern auch, der Vater war vielleicht trinkend, die Mutter im Gefängnis, dann ist er von Onkel zu Onkel gereicht worden, ist eigentlich auch nicht wirklich schuldig, ne? Kann man auch nicht einsperren. Also der hat alle Varianten, er kommt aber zu keinem Resultat. Er hat keinen Standpunkt und ist entscheidungsschwach. Das andere ist, dass der Wassermann-Typus in einer ganz hohen Welt lebt, wo andere aber nicht hinkommen. Und wenn jemand eine hohe Welt lebt, wenn er zum Beispiel in der Musik lebt oder in der Geschichte, ich meine jetzt nicht die Geschichte von der Schulgeschichte, sondern die Geschichte der Menschheit, da hat man alles in sich. Und wenn man in der lebt, dann lebt man in einer Welt, die kann man niemand mehr vermitteln. Die ist so reich und jetzt habe ich aber niemanden, den ich sagen kann. Der Mensch kann aber nur leben, wenn er einen zweiten oder einen dritten findet, dem er sagen kann, was ich gestern erlebt habe, das will ich teilen, denn sonst versauere ich innerlich. Weil sonst habe ich das drinnen, ich muss es wegkriegen. Ich muss einen zweiten finden, der das versteht. Und das versteht er, das gibt es aber für den Wassermann nicht. Jetzt ist er ein einsamer Mensch. Er wird immer einsamer, aber dann kommt er nicht. Aber er hat noch was anderes, weil es ja Luftzeichen ist und doppelt. Er mischt sich unter die Gruppe und ist plötzlich ein Gruppenwesen. Und das gefällt ihm, wenn es locker, wenn das so kindlich ist, wenn es natürlich ist, wenn die so herumrupfen, da ist er dann zu Hause der Wassermann, gibt auch ab, also wenn jemand das aufnimmt, aber dafür das ist es so richtig gut. Er hat die natürliche Freundschaft, er geht jeden hin und sagt zu jedem, tu pass auf, hallo und so weiter, ist aber nichts dahinter. Weil er ist ja ganz kühl. Kühl ist er jetzt wieder deshalb, weil das sieht man schon in der Jahreszeit, wo er geboren wird, ist die Erde nackt, sie ist tot und sie hat nur mehr die Schichte, die oben drauf ist, das Eis und das funkelt, diese Kristalle funkeln und es ist nichts mehr da, das Feld ist abgeerntet, es ist substanzlos. Wo der Wassermann aber lebt, darum ist er so karg und so unsinnlich, das ist nämlich nicht im Feld oben, sondern unterm Feld, wo das Kraftstrom des Feldes ist, wo die ganze Matrix des Feldes ist, wo die ganzen Ätherkräfte und Formkräfte sind. Und wo kommen denn die Formkräfte her? Vom Kristallhimmel. Vom Kristallhimmel kommen die Formkräfte der ganzen Kristalle her, auch die Minerale. Also das Toteste hat immer als Grundlage immer das höchste Geistige. Das höchste im Menschen überhaupt ist ja der Körper. Etwas Höheres gibt es nicht. Weil es das Weisheitsvollste und am längsten ausgearbeitete. Aber wo hat der Körper seine Entsprechung? Gerade beim Saturn, beim alten Saturn. Er ist nicht geistig das Höchste. Der Geist ist von der Hierarchie höher. Aber das Perfekteste und das am meisten Weisheitsvollste. Es muss immer die Polarität sein. Und der Wassermann mischt sich jetzt in die Gruppe. Da ist er. Das lustige Wassermännlein, aber er bleibt kühl, weil in der Jahreszeit, wo er geboren wird, ist er Jahreszeit ohne Speck, ohne Fleisch, uns nicht, da ist nichts. Und die Nächte sind kühl, kalt, frostig. Und das heißt aber jetzt geistig frostig, geistig klar. Er lebt in einer Überintellektualität, in einer ganz klaren, reinen, geistigen Welt. Nämlich jetzt wirklich in einer reinen, geistigen Welt. Dort lebt er drinnen. Er ist aber einsam, weil er niemanden findet, dass er sagen kann. Jetzt mischt er sich unter die Gruppe. Da ist er Gruppenwesen, aber er wird sich nie andocken an die Gruppe, weil das hat er nicht, weil er zu unsinnlich ist. Er hat keine Wärme, er ist ein kalter Mensch. Er wird nie warm werden, er scheint nur warm, weil er sich in die Gruppe hört. Er tut das schon wie Hallo, hin und her. Er tut es mit jedem gleich Freund, aber das ist nichts dahinter, weil er kann diese Wärme, die hat er ja nicht. Wo wird das hernehmen? Er bleibt aber immer Individualität in der Gruppe. Er wird nie aufgehen in der Gruppe. Das heißt, er ist ein einsamer Mensch da oben, kann sich alles erarbeiten im Geistigen. Also das fällt ihm zu, der überflügelt da alles. Ein reines Genie, also ein göttlicher Mensch. Aber das hat einen Preis. Und der Preis ist eben, dass von Natur aus, wie die Natur auch ist, wo er geboren wird, es ist ihm eine unsinnliche Natur, da ist nichts da, da ist es als Fels abgeerdet und das Klare, das Reine, wenn die Oberfläche zeigt ja schon, es spiegeln sich die Kristalle gerade im Mondenlicht und die Kristalle ist das Harte, das Reine, das geistig Reine, aber ein Fleisch ist keins drinnen, wenn man das so jetzt primitiv sagen will, die Sinnlichkeit fehlt, also Sinnlichkeit in dem Sinn ist nicht da, aber die hat jemand anderer und das ist das Ideal des Wassermann-Menschen. Der Löwe ist Gegenzeichen. Denn da drüben ist jetzt das Ich bin ich. So bin ich. Wie ich jetzt da bin, das bin ich. Nennt es mich so, wie ich bin. Aber ich habe ein Du. Das setze ich aber nicht. Und das Du ist beim Wassermann der Löwe. Der Löwe passt gar nicht zum Wassermann, würde man sagen. Dieser nette Wassermann, der sofort kollegial ist und der diese Wassermann-Freundlichkeit hat, diese Spontane, hat aber drüben, das ist ein Ideal der Löwe. Der Löwe, der sitzt da. Der kennt keinen Genierer, der lebt seine Wollust aus dem Wald so, der knurrt einmal mit der Pranke hin und lebt aus der Zentralkraft. Er strahlt, er setzt sich hin und er nimmt keine Rücksicht auf andere. Nur ihn gibt's, denn er ist das Sonnenzeichen und die sich unterordnen, ja, ist recht schön, da ist er großzügig natürlich, also die Sonne, die anderen fallen mit drauf mit der Pratze und der Sinne ist er weg. Und das ist auch das Ideal des Wassermann-Zeitalter. Dieser starke, unheimlich wohllüstige, unheimlich auf selbst, auf einer majestätischen Selbstdarstellung, berungene, das Blut kocht sozusagen und diese Gier, also für mich gibt es keine Grenzen, für mich gibt es keine Regeln, schaut es mich an, ich bin nicht der Massenmensch, der ja dann in der Wassermannzeit da ist, aber das sind wir halt nicht noch zu sprechen kommen, sondern für mich gibt es keine Regeln. Also ich lebe außerhalb der Gesellschaft. Und das ist das Ideal des ganzen Wassermann-Menschen, was wir nicht sehen an ihm, weil das ist das Versteckte an ihm, das ist ein Ideal. Ich rede vom Wassermann-Aszendenten. Also ist jetzt kein Sonnenzeichen oder sonstige Planeten drin. Der Wassermann-Aszendenten, wenn man sagt, jemand ist geboren und er ist ein Stier oder ein Zwilling, ist immer gemeint Aszendent, Stier oder Zwilling, nicht Sonnenzeichen. Weil der Aszendent ist das operative Zeichen, wo sich die Erde, wenn sie sich dreht, mit der Ekliptik schneidet und dort kommt pro Minute, also pro Minute, also dreht sich ja, das ist ja die Erdrotation, und wenn jetzt sich das schneidet beim Osthorizont, dann sagt man, der Geist keimt, dockt an und der ist jetzt, sagen wir Wassermann oder irgendein Zeichen, ist egal welches Zeichen, das heißt das. Sonne ist wieder was anderes, Der Aszendent ist der tätige, schaffende Persönlichkeitsmensch. Die Sonne ist die Schichtung aller vergangenen Leben, die sich aufeinander schichten und die ein geistiges Zentrum des Menschen bilden. Das ist alles, was er bisher in sich hat, und ist ein gestaltendes Element, gestaltbildendes Element und eines, das immer die Karma-Abfolge überprüft. Also die Sonne überprüft immer, wie ist mein Karma jetzt, ist das im Gleichschritt sozusagen mit dem Karma. Das macht die Sonne. Aber der Aszendent letztlich ist der, der...
Wie spät ist das? Das
sind wir schon fertig?
Ja,
ich glaube, dann müssen wir aufhören, ja.
Wie spät ist das?
Ja, es wird
schon
spät
sein. Viertel
zehn. Ja, dann müssen wir aufhören.
So interessant.
Wir sind halt nur zu gar nichts gekommen. Gell? Aber das...
Wir treffen uns wieder.
Kannst du noch irgendwie abrunden, dass es jetzt nicht so, ja, so zack endet? Plötzlich?
Ja. Wir haben also dann... Also, es ist so viel, also wirklich. Und ich habe ja ein Skript von 150 Seiten. Aber wir tupfen einfach was raus, weil das spielt keine Rolle, weil es gibt sich am Schluss alles. Es gibt dann diese zwei Schienen, das ist der Wassermann. Das ist jetzt das reine geistige Element, der auch Geist selbst entwickelt und somit das Ziel erreicht hat. Am Schluss ist die Frage, geht das Experiment auf oder geht es nicht auf? Und das ist sicher, es geht auf, es wird der neue Mensch geboren, nämlich der menschliche Mensch. Menschlicher Mensch heißt, menschlich schreibt man groß, Mensch ist das Rohmaterial, wenn das Rohmaterial eben so umgebaut ist, dass es Geist selbst entwickelt, dass die Seele also erlöst ist, umgebaut ist, dann nennt man den menschlichen Mensch. Was auch noch schöner ist, weil man nennt jetzt die 10. Hierarchie bei seinem Namen, aber da muss man menschlich dazufügen. Das nächste Zeitalter lassen wir es einmal ganz weg. Aber es gibt einen Teil, für den es also nicht gut ausgeht. Und die Frage, die wir uns dann stellen, ist, was ist eigentlich das Geheimnis des letzten Teils und des Wassermanns überhaupt? Denn wenn wir dann die Sonne haben, haben wir zwei Antipoden. Und die Antipoden, der Sonne ist der Wassermann und der Steinbock, beide werden vom Saturn beherrscht. Der Saturn ist der Hüter der Schwelle, das Prinzip, das alles, wo alles Kosmische, was rausgefallen ist, also ein Grab praktisch, ein Grab der ganzen kosmischen Entwicklung, der heute das vierte Mal verkörpert ist. Erster Pramatag war die Saturnphase, dann konnte er in der Sonnenzeit nicht mehr ganz aufgelöst werden, war schon ein Planet, heute das vierte Mal. Jetzt stehen diese beiden Saturne hier gegenüber. Zwei verschiedene, unsere Freunde, Sonne und Mond, die wir da kennengelernt haben, stehen da. Und jetzt ist die Frage, wie kann man 12, die 12 ist ja die Zahl, die diese Elohim, diese Tierkreiswesen haben, wie kann man die in Übereinstimmung bringen mit 7 Planeten? Es geht so, dass wir hier 2 haben, für uns sind es ja Planeten, und dann sehr schön sehen, wie die ganzen Planeten immer 2 Zeichen beherrschen. Da drüben ist der Zwilling, da ist die Jungfrau. Da ist die Waage, da ist der Stier, da ist der Skorpion, da ist der Widder, da ist der Fisch, und da gegenüber müsste jetzt die Jungfrau stehen, warum steht die nicht da? Der Fisch und die Jungfrau. Und jetzt endet aber alles bei diesen beiden Saturnen. Und eines kann da nicht stimmen, weil jeder Planet herrscht 2 ganz verschiedene Zeichen. Also zum Beispiel, wenn die Venus in der Waage steht, und der Stier, die sind ja weiter voneinander entfernt, 7 Zeichen. Wenn der Mars den Skorpion regiert und der Mars den Widder regiert, sind 8 Zeichen dazwischen. Da ist es verständlich. Es sind ja ganz verschiedene Planeten beim Mond und Sonne. Aber da stehen jetzt plötzlich 2 gleiche Saturne. Und das ist das Geheimnis überhaupt des ganzen Zeitalters. Ich will es nur ganz kurz sagen. Das muss ich dann länger ausführen, ich will es ganz kurz sagen. Der Saturnmensch ist ein Mensch, der geht durchs Leben, dem wird nichts geschenkt. Dieser Saturnmensch, der wird zusammengezogen, nur durch Widerstände, nur Behinderungen, immer Zeitverzögerungen. Das ist auch der melancholisch ist, der ein schwermütiger Mensch hat, dem gelingt nichts, der lacht nie, der hat ein freudloses Leben. Und was macht es der Saturnmensch? Das heißt, der Saturn, der den Steinbock regiert, also der Steinbock regiert, das ist der Regent, der Dispositor, sagt man auch. Was macht der Saturnmensch? Nun, der Saturnmensch
Und das Zeitalter, das jetzt steht unter diesem Signum Saturn, Saturn-Steinbock, der nimmt sein Kreuz auf sich. Das ist der Kreuzträger. Also das ganze Leben hat das Kreuz. Er kommt aber nicht vom Kreuz los. Weil der Saturn, das höchst entwickelte Planet in unserem Planetensystem, hat die geringste Dichte von allen Planeten. Das heißt, er ist der feinste Planet und der hochgeistigste, der erzeugt das Ich in uns. Aber wie erzeugt das? Nur durch Widerstände. Nur durch Widerstände, durch Fehlschläge, immer klappt es nicht. Ist klar, dann wird der Mensch stärker. Und wenn jetzt der Mensch durchs Leben geht, dann geht er eben mit seinem Kreuz durchs Leben. Geht er so durchs Leben. Nun, wenn man das Kreuz uns vorstellt, das Christuskreuz oder den Christus, dann hat sie einen Querbalken und einen Längsbalken. Das bezeichnen wir als Kreuz. Und wenn man jetzt diesen Querbalken nimmt, und hinten ist auch der Balken ja länger beim christlichen Kreuz, dann kann man nicht aufrecht gehen im Kreuz. Sondern man muss so gehen, sonst geht es nicht, sonst kann man nicht gehen, weil wenn man das Kreuz schiebt, fällt man erst ohne das zurück und der Längsbalken, die Vertikale stoßt runter. Also ich gehe so mit dem Kreuz. Das ist der Saturnmensch und das ist die letzte Epoche. Und die letzte erklärt aber die vorletzte, den Wassermann. Jetzt geht er so durchs Leben. Was sieht er? Er sieht immer nur Steine, immer nur der Weg und er hört nie auf. Dann fällt er nieder und muss das Kreuz wieder aufnehmen. Also ein dramatisches Leben für alle, die so durchs Leben gehen. Und eben das letzte Zeitalter ist auch so. Und wenn man jetzt das, was wir gesagt haben, zeichnet, ich zeichne das jetzt ganz richtig, wie es gehört und wie es sonst noch nicht ganz drinnen steht, dann das ist die Erde, haben wir jetzt. Das Zeichen schaut so aus. Also gibt es noch so schön das Zeichen aus, wie es auch überall verwendet wird. Ja, jetzt muss man vielleicht nur sagen, es gibt drei Zeichen in der Astrologie überhaupt. Das ist also das Ewigkeitszeichen mit einem X selbst da und mit einem ewigen, in sich zurücklaufenden Kreuz. Das Symbol der Ewigkeit, das ist die Sonne. Dann gibt es eine Sonne, die noch nicht Sonne ist, eine halbe Sonne, die schaut so aus. Und dann gibt es noch die Länge, also etwas horizontal ist, die kann man aber auch so aufstellen, dann kann man es rüberschieben, dann ist da drinnen, und dann ist es das Symbol der Erde. Dieses Zeichen Saturn schaut also jetzt so aus. Und jetzt zeichnen wir es so, wie wir es gesagt haben. Da oben auf der höchsten Stelle hat er das Kreuz. Also machen wir auch so, und machen wir das Kreuz so mal so hin. Und jetzt da wäre der Rücken, wie wir gesagt haben, der Rücken. Jetzt gehen wir nach unten, dann ist da die Erde, da steht das Kreuz rein. Und jetzt machen wir ganz richtig diesen Bogen, aber es ist ein Kipfer, ein Mondkipfer. So schaut das Zeichen richtig aus für den Saturn. Nicht so, sondern so mit dem Mondkipfer. Was passiert jetzt? Da drinnen ist das Weltenkammer. Da drinnen ist alle Schranke. Das ist das Grab des Menschen. Dort sind die ganzen Fratzen drinnen von uns. Also alles, was man bei ihm anschauen kann, wo man sagt, das war, aber bitte, ist schon lange vorbei, ich möchte nichts mehr wissen, nicht mehr erinnert werden, ist alles da drinnen. Alles, was rausgekommen ist aus den Entwicklungen, ist da drinnen. Alle Widerwärtigkeiten sind da drinnen. Die ganzen kosmischen Schlacken, also man muss es so vorstellen, wenn der Mensch lebt, dann hat er ein Stoffwechselsystem. Und was er isst, wird durch den Stoffwechsel wieder entsorgt, das fällt raus. Sonst hätte man 40 oder 50 Tonnen Gewicht. Was ist aber mit dem Seelischen? Mit dem Seelischen Mist, wo kommt denn der hin? Der wird vegetativ nicht entsorgt. Wo kommt er dann hin? Er sinkt nach unten, bei uns ist es der Ätherleib und fast in den physischen Leib hinein, der seelische Mist. Und der ist da drinnen. Das ist das Weltenkammer, das ist alles drinnen. Und jetzt steigt das aber auf. Da ist das Chaos drin, da ist das drin, was nicht geordnet ist, da ist drinnen der Drache. Alles ist da drinnen. Jetzt steigt es auf, fängt sich in diesem Parabolenspiegel, da kann es nicht drüber, siehst du das?
Ja.
Kann es nicht drüber, es steigt da auf und legt sich als Kreuz über den Kreuzträger. So kommt er zu seinem Kreuz. Weil der Saturn muss alles auflösen, der Saturnmensch, der Sternenmensch, was ins Grab gefallen ist, was also Schlacke ist, und was aber auch erlöst werden muss. Denn es muss alles erlöst werden am Schluss. Also es muss, es darf nichts überbleiben. Das ist der ideale Zustand. Auch die Tiere zum Beispiel müssen auch erlöst werden. So endet das ganze Zeitalter. Und das ist der Wassermann Saturn, dasselbe. Aber wie ist der Wassermann? Der Wassermann, der ist ja schon, hat ja schon das Seelische umgewandelt. Das Ego, das Harte, das Finster, der ist jetzt der Königsmensch. Er steht so da, der braucht sein Kreuz nicht mehr aufnehmen, der hat es x-mal getragen, immer wieder hat er es getragen, aber jetzt braucht das Übertragen, denn es ist der Astrale umgewandelt in Manas oder Geist selbst und er steht am Kreuz. Und so wollen wir auch einzeichnen, er steht aber so da. Jetzt zeige ich einmal den Pen. Das ist das Letzte, was wir machen wollen. Jetzt machen wir so, wie ich es gesagt habe. Das Kreuz ist unten. Auf dem Kreuz steht er drauf. Jetzt geht die Vertikale nach oben. Ja. Und jetzt zeichnen wir ganz richtig, so kurz gezeichnet, eine Sonne rein, da oben nicht zu, eine Sonne, eine halbe Sonne. Also praktisch umgedreht. Mhm. Und was fällt da in die Sonne? Da fällt dann auch was rein. Da tropft jetzt was rein. Der freie Sonnenstrom, die Freiheit aus der Sonne, der kann alles schaffen und eben das Manas entsteht jetzt zu. Weil, wenn ich alles entwickelt habe als Mensch, das Ego umgewandelt habe, dann bin ich ein reiner, ein geistiger, also eine Art Diamant, der nur rein ist und der leuchtet. Aber es gibt noch Weltgesetzlichkeiten, die nicht in die Offenbarung, die nicht in die geoffenbarte Welt eingetreten sind. Die hat die freie Sonnenzeit noch, die kommt aus der Zukunft. Die fällt da rein und was jetzt entsteht, ist das höhere Ich oder das höhere Selbst. So entsteht das höhere Selbst. Von unten wird alles vorbereitet und der Wasser hat alles getan. Jetzt kommt eben die Sonne, da kann sie rein. Da kommt sie aus der Sonnenzeit, fällt alles rein, alles was frei ist. Und jetzt ist das voll der Kälte und steht also da mit diesem Manas oder Geist selbst. Und das ist das höhere Selbst. Das höhere Selbst ist nirgends in der geistigen Welt in einem Kühlschrank oder in einem Kasten drinnen. Das ist das, was entsteht von unten nach oben und von oben nach unten. Und so sehen wir, wie verschieden die beiden Saturne sind. Die stimmen also so gar nicht, denn im Wasserzeit steht hier der Saturn, der genau das Gegenteil ist. Der freie Mensch, der göttliche Mensch, der an keine irdischen Gesetze mehr gebunden ist, der am Schluss kommt ja dann das Geheimnis des Weltenrichtens, des Christus, und der löst die Gesetze auf. Der, dann kommt die Gnade. Der löst das Karma auf, der löst die physikalischen Gesetze auf und die transphysikalischen Gesetze, also Ätherwelt. Die löst alle auf und kann aus Freien jetzt sagen, den lasse ich durch oder nicht. Das ist das Ziel des sogenannten Christentums, dass das Gesetz ersetzt wird durch den Gnadenakt. Und was, warum der ist, das wissen wir nicht, weil das kann nur die Trinität. Der muss das nicht gehalten an das Gesetz der Waage austarieren, das ist verständlich nicht, sondern der muss an das Gesetz ist ja nicht gehalten. Aber das werden wir detailliert besprechen, aber das ist der Ausgang. Da wird das Gesetz außer Kraft gesetzt durch ein gesetzloses Gesetz, obwohl durch eines, was keine Gesetze mehr gehen, wo man nur sagen kann, der Christus ist nicht an das gebunden.
Ein schönes Schlusswort.
Danke. Ja. Sie wollten schon gar nichts kommen, aber es gibt ja
jetzt ist dieses Wasserzeitalter etwas Besonderes, weil es ist hier ein Sphinx.